Hallo und herzlich willkommen beim Donnerschock-Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Mein heutiger Gast, Walter James, hat mit seinen Bros auf Bali ein 100 Millionen Euro umsatzschweres Online-Marketing-Business aufgebaut und hatte so die Chance, bereits mit 30 in Rente zu gehen. Auf seinem Lebensweg genoss Walter dann nebenbei noch so eine dreijährige psychonautische Ausbildung und so philosophierten wir viel über Psychedelika, Persönlichkeitsentwicklung, unsere Gesellschaft und darüber, wie wir es schaffen, als Einzelner ein authentisches und sinnstiftendes Leben zu führen. In diesem Sinne, mach jetzt nochmal ganz schnell den Like-Button weg und dann wünsche ich dir auch schon viel Spaß. Tschüss!
Donnerschock. Das war sehr effektiv.
Manche Leute konsumieren Pflanzenmedizin oder Psychedelika und denken, naja, du bist einfach geistig kurz woanders. Andere Leute kommen nicht drauf klar, was da eigentlich passiert ist. Für sie hat das Ganze eine ganz andere ontologische Realität. Es ist nicht nur ein Gehirngespinst, es ist tatsächlich ein Ort, wo du hin teleportiert wurdest. Und so habe ich es auch gesehen. Es war für mich was Unglaubliches. Ich habe die nächsten Jahre also nur damit rumgespielt, mit den magischen Pilzen, Musik angemacht meistens Drake, was ich jetzt nicht mehr hören würde, aber Drake und Decke über den Kopf und dann heroische Dosen mit den Freunden genommen und einfach geschaut, wo es mich hinführt. Hatte auch einige Bad Trips, aber dazu später vielleicht mehr. Ja, und ich habe mir da nicht viel gedacht. Dann war ich mit 28, 27, sowas, war ich in Südamerika unterwegs, habe Ayahuasca konsumiert etc. und habe dort jemand getroffen, einen Unternehmer, der mir von einem Event erzählt hat. Auf einer magischen Insel, Invite-Only, Top-Entrepreneure und so weiter. 10.000 oder 12.000 Euro oder sowas für 3 Tage und du darfst im Zelt schlafen. Habe mich da so beworben und dachte, was zum Teufel erwartet mich da? Bin hingefahren und konnte nicht fassen, was für krasse Persönlichkeiten dort gelungert haben. Einer davon war ein Psychonaut, also jemand, der sich Vollzeit mit Psychedelika beschäftigt. War auch der schlaueste Typ meines Erachtens auf der Insel. Ist auch tatsächlich ein Genie, wenn man das so sagen kann. Hat auch ein Einstein-Visum für Australien bekommen, hat ein PhD in Neurowissenschaften, ein Bachelor in Pharmakologie und war einfach durch und durch ein Psychonaut, also jemand, der sich intensiv mit dem Konsum von Psychedelika auseinandergesetzt hat. Ist um die ganze Welt gereist, dem wird sogar in klinischen Studien DMT zum Beispiel intravenös verabreicht. Das ist etwas, was die meisten Menschen nicht verkraften würden. Den lassen sie extra einfliegen, weil er auch gleichzeitig ein Wissenschaftler ist. Das heißt, da kann einerseits das Ganze erlebnistechnisch beschildern, aber auch aus der Sicht eines Wissenschaftlers. Den habe ich auf jeden Fall auf dieser Insel kennengelernt, war völlig geflasht von ihm und seinem Wesen, habe ihn gefragt, also, ob er mir das beibringen könnte. Und er meinte, sowas hat er auch noch nie gemacht, aber war auch ein junger Typ und ich wollte aber Zeit mit ihm verbringen. Und er meinte, ja, können wir gerne machen. Es kostet ordentlich, aber wir können uns gerne einmal alle 3 Monate für 7 Tage irgendwo auf der Welt treffen. Du fliegst mich ein, du mietest eine geile Bude und ich nehme alles aus dem Labor mit. Und ich werde dich ganz bewusst in dieser Sache schulen, in einem wissenschaftlichen Kontext. Und das habe ich dann mehrere Jahre mit ihm gemacht. Wir sind in dem Prozess natürlich sehr gute Freunde geworden, haben unter anderem 2 Monate zusammen in Kapstadt verbracht. Und ja, so bin ich so richtig zum Psychonauten mutiert, wenn man so will. Und nicht mehr so der gelegentliche Tripper. Nicht mehr so der gelegentliche Tripper, der einfach nur Shrooms hinten im Garten mit den Freunden nimmt, um, ja, wie gesagt, ein 4D-Netflix im Grunde zu haben und das Ganze sich selbst als mystische Erfahrung hinterher zu verkaufen.
Ja, ich glaube, das ist auch so das, was eigentlich ganz gut zeigt, dass das so eine Substanz ist, die halt sehr, sehr stark von demjenigen abhängt, also die Art und Weise, was man erlebt, der sie konsumiert oder vielleicht auch von der Intention, die man sich davor selber setzt. Was würdest du sagen, was sind so deine Tipps, um damit dann auch proaktiv halt, sage ich mal, zu arbeiten und irgendwelche Resultate davon zu bekommen, dass man halt nicht nur bespaßt wird, sondern dass man auch irgendwie was für sein Leben aus so einem Trip mitnehmen kann?
Ja, du hast es schon angesprochen, Set und Setting sind bei Pflanzenmedizin und Psychedelika allgemein unglaublich wichtig, was an sich schon ein sehr mysteriöses Phänomen ist. Denn ich meine, wenn du Alkohol konsumierst, Alkohol interessiert sich nicht dafür, wie du gerade das Ganze betrachtest, was du jetzt von dem Alkohol erwartest und so weiter. Alkohol funktioniert einfach immer auf die gleiche Art und Weise, genauso wie die herkömmlichen Drogen wie Kokain oder Methamphetamine etc. Die funktionieren immer auf die gleiche Art und Weise. Du kannst jetzt keinen Koks nehmen und sagen, ich möchte irgendwelche Traumata aufarbeiten. Koks macht, was Koks mit dir machen möchte. Genauso wie Kaffee, auch eine Droge, die ja nicht gerne als Droge bezeichnet wird, aber im Grunde auch eine bewusstseinsverändernde Eigenschaft hat. Bei Psychedelika, mit Psychedelika meine ich jetzt zum Beispiel Ayahuasca, San Pedro, LSD meinetwegen auch, was ja auch von Pilzen im Grunde synthetisiert wird. Da gibt es das unglaubliche Phänomen, dass deine Einstellung zu der ganzen Sache die Sache verändert. Und wie man das am besten für sich nutzt, du musst ja ausreichend Zeit und Energie und dafür nehmen, dass aus dem Trip was Gutes werden kann. Was ich damit meine ist, du musst tatsächlich in irgendeiner Weise dich vorbereiten, das Ganze physisch verkörpern. Das heißt, wir haben hier gerade einen auf Bali, der ein Heiler ist, der Wachuma-Zeremonien durchführt. Wachuma ist San Pedro oder Peyote. Und der mietet extra eine Villa. Du kommst da eine Stunde vorher hin. Er segnet das Ganze. Er bereitet das Ganze vor. Du sollst einen Tag vorher nur bestimmte Dinge essen und so weiter. Jetzt kann man argumentieren, das ist doch eigentlich alles nicht so wichtig. Und ich würde sagen, rein wissenschaftlich nicht unbedingt. Aber das hat eine psychologische Wirkung auf dich. Du bereitest dich einfach dadurch darauf vor. Und dadurch hast du auch tatsächlich einen Vorzug. Vielleicht so viel dazu.
Ja, was ich auch immer wieder beobachtet habe, also ich bin jetzt, würde mich nicht als Psychonauten bezeichnen, aber schon auch verschiedene Erfahrungen gesammelt. Und für mich geht das auch immer so ein bisschen Hand in Hand mit der spirituellen Entwicklung, sage ich mal, die der Konsument dann schon vorher vielleicht auch durchgeführt hat. Das heißt, ich glaube, dass wenn man viel meditiert oder Yoga macht oder irgendwie in Balance mit sich selbst ist, dann fällt einem auch dieser Zugang leichter in diese neue Dimension, die sich dann einem eröffnet. Also zum Beispiel bei mir habe ich auch beobachtet, dass ich so eine Art Rückwärtstoleranz habe, was die Dosierung angeht. Also ich brauche gefühlt immer weniger, um halt irgendwie diese Verbindung zu haben und dann auch mit dieser Intelligenz, die dahinter steht, meiner Meinung nach zu kommunizieren. Da würde ich jetzt auch gerne mal deine Einschätzung hören. Was denkst du denn, was passiert da genau? Ist das eine andere Dimension, die sich öffnet, oder ist das vielleicht alles ein bisschen psychologisch zu erklären, dass man halt in sein Unterbewusstsein reinkommt und einfach erleben kann, was da vor sich geht? Oder ist es vielleicht eine Gottheit, was ja viele sagen bei DMT, dass das irgendwie vielleicht auch eine außerirdische Rasse sein könnte, mit der man dann sprechen kann? Ja, was ist deine Einschätzung dazu?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, das Problem der Ontologie, also im Grunde, woher kommt das? Ist das eine externe Realität, in die ich da hinein tappe, oder ist das im Grunde nur mein Unterbewusstsein, in was ich schlüpfe? Ich glaube, das ist nur ein Problem für Semantiker und nicht für tatsächliche Tripper, denn es ist eigentlich letzten Endes egal. Du erlebst da was und diese Sache ist unfassbar hilfreich. Es ist ein Werkzeug, womit man sich persönlich unglaublich entwickeln kann, wenn man das im richtigen Kontext verwendet. Und ich persönlich deute Dinge gerne psychologisch, aber ich würde nicht darauf schließen, dass es also nur eine psychologische Komponente ist, die da freigemacht wird. Ich weiß es nicht, ist meine ehrlichste Antwort. Es kommt auch gerade darauf an, welchen Hut ich gerade aufhabe. Wenn ich gerade eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht habe, dann tendiere ich Richtung höheren Gottheiten etc. Wenn es lange schon abgeebbt ist und das Gefühl nicht mehr so präsent ist, dann tendiere ich Richtung Unterbewusstsein. Aber letzten Endes ist es eigentlich egal, was es ist. Es ist unfassbar hilfreich, wenn man es zu verwenden versteht.
Ja, und auch wenn man sich, glaube ich, richtig darauf vorbereitet. Also ich denke mal, du hast ja eben auch schon mal Bad Trip angesprochen. Das kann man halt einerseits als Bad Trip bezeichnen, dann wenn man halt mit seinen tiefsten Ängsten, sage ich mal, konfrontiert wird und dann so ein bisschen durch die Hölle geschickt wird und wirklich wie so eine Art Horrorfilm guckt, aus dem man aber einfach nicht mehr rauskommt. Man muss sich halt dann der Angst stellen, ne, um dann auch wieder irgendwie eine Festigkeit zu erwarten und in sein Leben zurückkehren zu können, wo es halt keine Stopptaste gibt. Aber ich glaube halt auch, wenn man diese Schattenarbeit, sage ich jetzt mal so als Stichwort, schon vorher geleistet hat oder schon ein bisschen weiß, was die Probleme sind, dann erlebt man vielleicht auch diesen Bad Trip nicht in der Form. Oder der Bad Trip zeigt dir vielleicht ganz neue Ängste in dir selber auf, die du vorher noch gar nicht so bewusst gekannt hast und womit du dann nachher wieder arbeiten kannst, wodurch ja dann diese Traumata, die ja jeder in sich hat, vielleicht aus der Kindheit noch, bewältigt werden können. Und deswegen denke ich auch, dass es halt eine super Chance ist, um uns als Menschheit weiterzuentwickeln, wenn wir alle ein bisschen mehr Psychedelika konsumieren würden. Ich war zum Beispiel letztens, also ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen im Bergischen Land und man kennt das ja so, die Dorfmentalität, da war ein Fest. Und alle saufen sich kaputt, sage ich mal. Ist ja auch lustig und hat auch schöne Seiten natürlich, aber ich dachte mir so, warum leben wir nicht in einer Realität, in der alle ein bisschen Psychedelika konsumieren und da war auch alles schön dekoriert. Das heißt, man hätte da eigentlich die perfekten Möglichkeiten, um sich mal so ein bisschen hinzulegen und sich den Sternenhimmel anzugucken, mit seinen Nachbarn zu philosophieren und ja, einfach vielleicht auch so das Gemeinwohl zu stärken, die gemeinsame Entwicklung in so einem Dorf voranzubringen. Und das ist doch irgendwie was ich so ein bisschen vermisse. Und ich frage mich manchmal, wie kann das denn sein, dass wir jetzt in diese Art von Welt gekommen sind, in der man dann lieber auf Alkohol oder andere Drogen zurückgreift, um alles Mögliche, was man so erlebt, zu vergessen oder sich so ein bisschen zu betäuben. Was denkst du?
Alkohol ist eine absolut stumpfe Droge in meinen Augen und ich finde es krass, dass die Gesellschaft Alkohol verpönt, aber schon Alkohol akzeptiert, aber sowas wie magische Pilze verpönt. Aber ich teile nicht unbedingt die Meinung, dass es jeder konsumieren sollte. Ich gehöre nicht zu der Kategorie Mensch, Ayahuasca sollte jeder konsumieren, wir sollten LSD ins Leitungswasser kippen, das würde die ganze Welt verändern. Ich glaube nämlich, du hast schon einen sehr wichtigen Punkt genannt. Wenn du eine gewisse Menge an Schattenarbeit schon geleistet hast, dann können Psychedelika eine unglaublich wundervolle Welt aufmachen. Wenn du aber sehr viele Issues hast und sehr viele unverarbeitete Traumata und du konsumierst Psychedelika, dann geht eine Tür ins Unterbewusste auf, was dich buchstäblich in die Hölle führt. Und je nachdem, wie schlimm das ist, wirst du vielleicht gar nicht mehr wieder davon zurückkommen, heile. Von daher, wenn man die Arbeit geleistet hat und sich dazu halbwegs berufen fühlt, gerne. Aber es gibt schon einen Grund, warum die Psyche manche Dinge verdrängt. Weil manche Einsichten und Eingebungen einfach noch nicht verkraftbar sind für dich. Deswegen hast du es von vornherein verdrängt. Vielleicht wurdest du als Kind, vielleicht ist dir irgendwas Schlechtes widerfahren. Vielleicht bist du noch nicht über eine Trennung hinweggekommen. Warum wird das verdrängt? Weil das Bewusstsein es nicht verkräftet. Und wenn du einmal da hingehst und sagst, ich trete mal die Tür kaputt und schaue, was rauskommt, da kann ziemlich viel schieflaufen. Also ich bin jetzt nicht der Hippie, der sagt, jeder sollte es machen. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder es machen sollte, ausnahmslos. Ich bin der Meinung, dass es gesellschaftlich nicht ganz so verpönt sein sollte. Und dass sehr viele Menschen davon profitieren könnten, gerade Menschen, die vielleicht sehr vorsichtig sind, weil sie einfach falsch von den Gesellschaften dahin sich konditioniert wurden. Aber die Idee, dass jeder davon profitiert, das sehe ich jetzt nicht unbedingt.
Nee, ich meinte auch nicht, ich würde das auch nicht unbedingt jedem verabreichen, sage ich mal, sondern eher so vielleicht auch ein bisschen historisch betrachtet, wie das sein kann, dass wir uns halt in diese Art von Gesellschaft, die lieber halt vergisst, hineinentwickelt haben, weil ich vermute mal, dass das nicht immer so war. Also gehe ich jetzt mal von aus, vor allem wenn man sich jetzt mal andere Kulturen anguckt, wie die Indianer oder sowas, wo auch, oder die Mayas, die natürlich auch ihre Schattenseiten hatten, ganz klar, aber wo dann auch solche Substanzen halt benutzt werden, um zum Beispiel Kinder ins Erwachsenenalter zu überführen oder so. Das ist ja ein Wissen, das älter ist als unsere Zivilisation oder die Art und Weise, wie wir jetzt heute leben auf jeden Fall. Und ich frage mich halt manchmal, wie das sein kann, dass das verloren gegangen ist. Hast du da irgendeine Idee?
Grundsätzlich wollen sich Kulturen und die Geschichten, die Kulturen haben, nicht aufgeben. Das heißt, Deutschland und die deutschen Tugenden und Werte, Deutschland will es nicht aufgeben und die Leute, die die Macht kontrollieren, erst recht nicht. Psychedelika bilden eine riesige Gefahr, denn die Geschichten des Zeitgeists müssen immer mit neuen Geschichten konkurrieren. Du hast zum Beispiel das Christentum, was mit den Ideen der Aufklärung konkurrieren musste. Und es dauert Jahrhunderte teilweise, bis manche Ideen verworfen werden. Aber es gibt immer noch den Punkt, den du irgendwann glauben musst. Das Interessante bei Psychedelik und das vielleicht so toxische aus Sicht von Autoritäten ist, du musst hier nichts glauben. Du musst nicht an den Heiligen Geist glauben, du musst nicht daran glauben, dass Meditation dein Leben besser machen wird. Du musst nicht erst 10 Jahre Yoga machen, um irgendwelche Vorzüge zu fühlen. Du kannst buchstäblich eine Ayahuasca-Zeremonie machen und du wirst bekehrt. Du wirst den Glauben annehmen. Und das wird deine ganze Weltanschauung, gerade in Hinsicht auf Materialismus und Kapitalismus, radikal verändern. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Leute, die die Macht besitzen. Wenn ich ein Diktator wäre und ein böser Diktator und dann würde es eine kleine Hippie-Gruppe geben, die gerade Ayahuasca verbreiten will, ich würde es unterbieten. Warum denn? Naja, das ist eine Gefahr. Wenn es dagegen irgendwelche Leute gibt, die sagen, hey, wir wollen für bestimmte Nahrungsmittel plädieren, wir glauben, dass Veganismus die Welt retten wird, meinetwegen, das könnt ihr alle gerne machen, das ändert ja nichts Großes. Aber Psychedelika, die haben eine radikal verändernde Funktion. Und deshalb haben Autoritäten nie Psychedelika gemocht. Die wurden ja erst in den, glaube 1950, 1960, als LSD rauskam und Pilze, die wurden ja erst als Wunderdrogen bezeichnet, bis irgendwann die Regierung dahinter gekommen ist, wie toxisch das für ihre Machtposition ist. Und da wurde das Ganze unter den Boden gekehrt. Von daher,
toll, ja.
Es stellt eine absolute Gefahr für bestehende Machtstrukturen dar. Und deswegen mögen es die Leute an der Macht nicht. Was ich verstehen kann.
Ja, aber ich glaube, dass sie das vielleicht für sich selber schon ganz gerne haben und auch benutzen. Also da gehe ich jetzt mal von aus.
Es kommt drauf an. Also Olaf Scholz glaube ich jetzt nicht, aber in anderen Kreisen auf jeden Fall schon.
Vielleicht die, die dann noch ein bisschen weiter oben sind, sage ich mal, in der Pyramide, die da ja so vermeintlich lauert. Kann man natürlich von ausgehen, dass Olaf Scholz hier die Geschicke leitet und dann entscheidet, dass Psychedelika zu verteufeln sind oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht so genau, ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorie aufstellen, ne? Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, aber ja, es gibt ja zum Beispiel auch so okkulte Logen oder ein bisschen dunklere Religionen und Sekten, von denen man ja auf jeden Fall weiß, dass sie dann auch gerne mal irgendwelche verschiedenen Substanzen und Drogen verwenden, um sich halt in tranceartige Zustände zu bringen. Da ist auch wieder irgendwie eine Parallele zu den Mayas, die ja Kontakt zu den Göttern aufgenommen haben durch diese Substanzen. Und ja, da kann man jetzt ja ganz viel drüber philosophieren, was es genau ist und was da genau passiert. Das können wir wahrscheinlich heute nicht klären. Aber genau, was du gerade auch gesagt hast, mit man verliert halt so ein bisschen den Respekt vor den Autoritäten, kann ich auch jetzt nochmal aus einer kürzlichen Pilzerfahrung so bestätigen. Die war ganz, ganz niedrig dosiert und eigentlich ist nichts Spannendes passiert, außer dass mir halt nochmal klar geworden ist, so, du bist einfach perfekt, so wie du bist. Du musst nichts mehr hinzufügen, du hast alles, was du brauchst und das reicht. So, das heißt, du musst auch nichts mehr konsumieren, du musst nicht rauchen, du musst nicht irgendwas machen für den, du musst nicht mal den Podcast machen, theoretisch, sondern alles ist gut. Und wenn du dann noch was da aus dieser Gelassenheit, sag ich mal, heraus entscheidest, wo du dich hin entwickelst, dann kann einen ja eigentlich nichts mehr aufhalten. So, da haben wir jetzt vielleicht doch so ein bisschen die Brücke zur Persönlichkeitsentwicklung geschlagen, wo wir ja eigentlich auch noch drauf eingehen wollten. Und da finde ich halt Psychedelika einen super Ansatz, um sich nicht halt neue Gefängnisse aufzuoktroyieren, wo man dann sagt, okay, ich baller mir jetzt mit Affirmationen irgendeinen Glaubenssatz rein, aber ich weiß gar nicht, ob der zu 100% zu mir passt, weißt du? Und wenn man halt mit Psychedelika vorher diesen Schritt gegangen ist, dass man nichts krampfhaft erreichen muss, wie zum Beispiel jetzt eine übelst krasse Karriere hinzulegen, obwohl das eigentlich gar nicht das ist, was man will, dann hat man, glaube ich, da gute Chancen, um so einer Kombination von dieser realen Welt, ne, mit Persönlichkeitsentwicklung und Tools und dieser übernatürlichen Welt mit Psychedelika wirklich gute Schritte vorwärts zu machen.
Definitiv. Ich habe da eine Frage für dich. Und zwar, wir reden ja, du hast ja gerade Persönlichkeitsentwicklung als Wort in den Raum geworfen. Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste an einem psychedelischen Trip in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung?
Ja, das ist für mich die Intention. Also zum Beispiel beim letzten Mal habe ich gesagt, da war ich so ein bisschen in so einem Stagnationsmodus vorher in meinem persönlichen Leben, dass ich halt nicht so genau wusste, ist das der richtige Weg, den ich gerade einschlage oder was soll ich machen? Und ich persönlich glaube auch so ein bisschen an das Chakra-Modell, sage ich mal. Da sind ja die verschiedenen Chakren und das sagt so, kümmere dich erstmal um dein Wurzelchakra, um so Sicherheit zu erfahren in deinem Leben. Dann kommt das Sakral und dann geht das immer so weiter. Und der Pilztrip hat mir quasi gesagt oder mir gespiegelt, diese unteren Dinger, die laufen eigentlich ganz gut. So, aber worauf es jetzt als nächstes ankommen würde, wäre Intuition. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, krass, das ist es vielleicht. Vielleicht bin ich einfach im Moment ein bisschen verkopft und mache mir vielleicht auch ein bisschen Probleme da, wo eigentlich keine sind. Und so habe ich dann auch halt die Antwort auf meine Intention bekommen. So, was möchte ich als nächstes machen? Weiß ich nicht, aber hör erstmal so auf deine innere Stimme und du wirst es schon erkennen, so nach dem Motto. Was ist es aus deiner Sicht?
Ich finde die Antwort sehr gut. Ich finde, die Intention ist sehr wichtig, damit der Trip eine gute Form bekommt. Aber hinterher müssen die Erkenntnisse und Offenbarungen und Einsichten und mystische Erlebnisse in irgendeiner Form in deinem Leben verkörpert werden. Ansonsten hast du das Erlebnis meines Erachtens zu einem psychedelischen Netflix degradiert. Ja. Was meine ich also ganz konkret damit? Ich meine Integration. Das ist das Allerwichtigste in einem psychedelischen Trip. Weil wir kennen sie alle, diese Leute, die andauernd irgendwelche Psychedelika nehmen und irgendwann, früher oder später, einen Gotteskomplex haben. Denn sie sie meinen, dass sie irgendwie angezapft werden an die Urquelle von allem. So, ich sehe die Matrix. Und sie verbringen so viel Zeit dort, dass sie irgendwann zurückkommen und denken, sie wären tatsächlich ein Messias. Und sie laufen dementsprechend rum. In Bali gibt es sehr viele davon. Und ich erkenne sie unter anderem auch so gut, weil ich auch selber in mir diese Tendenzen wahrgenommen habe. Wenn ich sehr viele Psychedelika konsumiert habe, habe ich irgendwann fast gedacht, ich stehe über alle anderen Menschen, weil ich aber viel mehr verstehe von der Welt und so weiter. Aber das Wichtigste meines Erachtens an einem psychedelischen Trip ist hinterher die Integrationsphase. Was meine ich damit? Ich meine, dass du die Einsichten, die noch so trivial sein mögen, zumindest im nüchternen Zustand. Ich meine, vielleicht bist du auf dem Trip und denkst, es ist alles Liebe, ich muss mehr lieben. Und du kommst zurück und erzählst es Leuten, die sagen, das klingt nach so einer Binsenweisheit. Ja, aber in dem Moment habe ich es anders gefühlt. Jedenfalls,
wenn man es einmal richtig verstanden hat.
Ja, du hast es in dem Moment ist es irgendwie tiefer in dein Wesen gerückt. Aber was ich verstanden habe, ist, wenn du diese Dinge nicht ganz bewusst integrierst, dann verschwinden sie wieder. Genauso wie mit allem im Leben. Du liest ein gutes Buch, bist total inspiriert und dann liest du das nächste Buch, bist wieder total inspiriert und das nächste Buch und irgendwann bist du der Typ, der 100 Bücher gelesen hat, aber immer noch eine gewisse Hohlheit in sich trägt. Du verkörperst es nicht und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass man andauernd psychedelische Trips machen sollte. Du musst einen Trip machen, überlegen, was habe ich jetzt gelernt und wie verkörper ich das Ganze? Und mit verkörpern meine ich, wie würde jemand handeln, der diese Sache verstünde? Das heißt, du sagst zum Beispiel, hey, ich muss deutlich mehr auf meinen Körper aufpassen. Das kommt dir so als Download. Und jetzt kommst du wieder zurück und sagst, na, was heißt das jetzt? Ich würde sagen, du musst aufschreiben, wie würde jemand handeln, der dieses Konzept verstünde? Und dann würdest du vielleicht aufschreiben, ich muss immer auf meinen Schlaf priorisieren. Ich sollte weniger Scheiß essen. Ich sollte, was weiß ich, Leute, die mich hardcore stressen, aus meinem Leben schneiden, wenn möglich. Und so weiter. Und dann musst du diese Dinge umsetzen. Und diese Dinge umsetzen sind nicht halb so sexy wie dein Trip. Dein Trip ist super. Du fliegst und fühlst dich physisch im besten Fall super und kommst zurück und fühlst dich erleuchtet. Ja, schön. Aber jetzt kommst du zurück und merkst, ich muss diese toxische Person aus meinem Leben schmeißen. Und dann merkst du, das ist jetzt nicht mehr so cool, weil jetzt musst du da hin und hast Stress. Und das vergessen Leute andauernd. Die machen nicht die harte Integrationsarbeit hinterher. Und ich will diesen Punkt sehr, sehr gut betonen, denn das hat mir mein Lehrer damals gesagt. Nachdem wir den ersten Trip hatten, dachte ich, ey, lass uns noch einen Trip machen, noch einen Trip. Und er meinte, nein, nein, du hast erstmal 3 Monate Arbeit. Vorher brauchst du gar nichts machen. Ansonsten entsteht nämlich auch so ein kognitiver Buffer. Na, ich kenne das aus dem Unternehmertum. Ich habe früher viele Businessbücher gelesen. Du liest ein Buch und da sind ganz viele Ideen drin. Du denkst, wow, das kann ich alles in mein Unternehmen einbauen. Und statt das alles einzubauen, weil der Teil ist nicht mehr so schön, liest du einfach das nächste Buch und denkst, ah, hier sind wieder neue Sachen, ich muss meine Mitarbeiter anders motivieren, ich muss ein Company Statement schreiben über die Kultur und so weiter. Und dann liest du immer mehr Bücher und irgendwann hast du das Gefühl, du kannst nichts mehr machen, weil du dich wie paralysiert fühlst. Du hast 1000 Ideen, die umgesetzt werden müssen, du hast aber nichts angefangen. Und diese Gefahr sehe ich sehr oft bei Leuten, die zu häufig Psychedelika konsumieren, ohne die Arbeit die entsprechende Arbeit dazu zu verrichten.
Ja, das ist so ein bisschen wie das Phänomen dieser mentalen Masturbation, sagt man ja, glaube ich, auch, dass wenn man sich jetzt 100.000 Videos anguckt über Persönlichkeitsentwicklung oder übers Training und wie krass man werden kann, dass einen das halt auch schon irgendwo mit Dopamin versorgt, aber halt im echten Leben dann nichts passiert. Aber mir ist gerade auch noch aufgefallen, wir haben die Frage geklärt, was für uns am wichtigsten am Trip ist, und ich sage Intention und du Integration, also beides Sachen, die eigentlich nicht der Trip selber sind. Das finde ich auf jeden Fall auch. Nee. Ganz nice Sache.
Nee. Es ist, also für mich Integration ist das A und O. Es ist ein Trip mit deinem Unterbewusstsein oder mit Gott oder wie immer du es konzeptualisieren willst, ist genau das gleiche wie ein gutes Gespräch mit einem guten Freund, der dich auf deine Macken hinweist. Oder ein guter Film, der dich berührt und du merkst, hey, der Hauptdarsteller hat irgendeine Charaktereigenschaft, die mir fehlt, weshalb er mir so zuspricht. Und da musst du halt diese Arbeit verrichten. Und das wollen die meisten Leute nicht. Denn Arbeit ist unsexy.
Ja. Hast du vielleicht ein persönliches Beispiel, wo du sagen kannst, in diesem Trip habe ich jetzt zum Beispiel das erfahren und dann so integriert, dass man sich das mal anhand von einer Story irgendwie vorstellen kann?
Ich habe ganz viele, aber ein Beispiel war, ich liebe meinen Vater über alles. Und mit meinem Vater habe ich aber nicht viel Äußerliches unternommen. Denn meine Eltern waren früher Hartz-IV-Empfänger und wir hatten nie Geld. Also Die meisten Erinnerungen mit meinem Dad waren bei uns in der Stube, in einer 60 Quadratmeter Wohnung, wo ich die meiste Zeit, also von 10 bis 19, war. Nochmal, wir waren Hartz-IV-Empfänger, wir hatten kaum Geld, weil mein Vater, sein Studium wurde nicht anerkannt in Deutschland. So, jetzt hatte ich viele Trips, war lange in der Welt unterwegs und habe einfach gemerkt, was ich für eine Liebe zu meinem Vater habe. Auch zu meiner Mutter, aber die Liebe zu meiner Mutter ist anders, weil sie nicht intellektuell ist. Sie ist mehr so eine rohe Mutter-Sohn-Liebe. Wir haben uns intellektuell nicht so viel zu sagen. Mein Vater und ich verstehen uns auf einer kognitiven Ebene sehr gut. Und mir ist klar geworden, dass meine Eltern halt nicht immer da sein werden, besonders mein Vater, mit dem ich mich so gerne unterhalte. Und dann ist mir klar geworden, dass ich kaum coole Sachen mit ihm unternommen habe. Und dann bin ich natürlich aus dem Trip zurückgekommen und dachte, hey, ich werde mehr mit ihm machen und alles. Und dann kam natürlich das Leben und hat mich eingeholt und du merkst, du hast alle möglichen Verpflichtungen und du hast eh nicht viel Zeit und weißt du, alle Leute wollen ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Und da habe ich mir gesagt, nein, du musst jetzt im Sommer einfach einen Urlaub mit ihm buchen. Und am besten, du machst das jeden Sommer, denn das ist das, worauf du wirklich Wert legst. Ich möchte nicht, dass mein Vater irgendwie in den nächsten Jahren stirbt und ich das Gefühl habe, ich habe kaum was mit ihm unternommen, außerhalb der Stube bei uns. Also habe ich einen Ägyptenurlaub gebucht und das hat gar nicht reingepasst. Ich hatte viel zu viel zu tun und im Business war gerade die Hölle los und mit Jack waren Sachen geplant und der Sommer war eh schon ausgebucht. Und trotzdem habe ich gesagt, nein, wir fliegen jetzt eine Woche nach Ägypten. Und da haben wir einen super, super schönen Urlaub und wir haben beide unfassbar viel davon gehabt und wir zehren heute noch davon. Und dann wurde es jetzt zum Ding zwischen uns, dass wir einfach regelmäßig irgendwo hinfahren. Und das Ganze kam mir als stinkeinfache Idee auf dem Trip. Da ist mir klar geworden, er wird nicht immer da sein. Und wenn er irgendwann verschwindet und du hast nichts mit ihm wirklich unternommen, außer zu Hause, dann wirst du es vielleicht bereuen. Also habe ich diese Einsicht genommen und einfach umgesetzt, was sehr trivial ist, aber für mich sehr viel, sehr bedeutungsvoll.
Ja, ich glaube, das sind dann vor allem auch diese individuellen Ebenen, wo man vielleicht als Außenstehender denkt, so ja, ist auch klar. Aber ja, wie du auch schon vorhin gesagt hast, das muss man einfach auch einmal für sich erleben, um dann ja sagen zu können, okay, diese Einsicht ist jetzt gerade für mich genau das Richtige und ja, das auch nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern halt wirklich mal zu fühlen. So, Wahrheit ist ja auch oft irgendwie so ein Gefühl, da merkt man einfach, okay, das, was mir jetzt hier gerade gezeigt wurde, stimmt einfach zu 100% und da möchte ich jetzt auch wirklich was machen, weil das ja auch für mich persönlich wichtig ist. Und jetzt hast du ja im Vorgespräch gesagt, dein Vater ist ja oder hat ja Theologie studiert oder vielleicht auch schon im Podcast, ich weiß es gar nicht mehr genau. Weißt du ja auch von deinen psychedelischen Erfahrungen, sage ich mal, und da würde mich jetzt auch so ein bisschen interessieren, wie sehen dann so Konversationen zwischen dir und deinem Vater aus, was so diese Themen angeht?
Ja, er weiß nicht nur davon, er hat sogar viele mit mir geteilt. Wir haben ziemlich häufig, wir haben einige Sachen zusammen probiert. Wir nehmen gerne magische Pilze zusammen und haben immer unglaublich gute Gespräche dabei. Mein Dad ist zwar ein Pastor, aber er ist alles andere als dogmatisch. Er hat mal, als ich ein Kind war, was gesagt, ich weiß gar nicht, ob er heute noch dazu stehen würde, aber er meinte sowas wie, bring mir einen Satanist hier rein und wenn er mich intellektuell überzeugen kann, dass es richtig ist, dann werde ich ein Satanist. Man sieht, wie offen er war geistig. Er hat gesagt, für mich ist Religion die Suche nach Wahrheit und nicht, dass man sich an irgendeiner Wahrheit festklemmt und meint, man hätte den Weisheit letzter Schluss gefunden. So viel dazu. Also die Frage, was war die Frage nochmal? Was ist seine Meinung dazu? Wir haben es oft zusammen gemacht. Was mich am meisten an meinem Dad überrascht hat, war das Erste, was er gesagt hatte, nachdem wir das erste Mal Pilze genommen hatten. Er schaute mich an und sagte, unglaublich schön, aber die Erfahrung ist mir nicht neu. Und ich meinte, oh, hast du schon mal, was weiß ich, damals bei Woodstock irgendwie ein LSD-Blättchen gehabt? Und dann meinte, nein, ich komme da durch Gebet hin. Und das hat mich erschrocken. Denn ich meine, ich habe ordentlich meditiert in meinem Leben, ich habe Atemübungen gemacht, aber jetzt so das, was ich mit Psychedelika hinbekomme, das bekomme ich auf keinen Fall mit irgendwas anderem hin. Und dass mein Vater mir das einfach so furztrocken raushaut, dass er da ohne solche Substanzen auch so dahin kommen kann, das hat mir gezeigt, dass Psychedelika tatsächlich dich auf eine Dimension aufmerksam machen, die nicht einfach nur durch biochemische Substanzen zum Tragen kommt, sondern tatsächlich irgendwo in den Menschen steckt. Ich glaube zum Beispiel, dass Mönche dahin kommen können, die ausreichend Übung haben. Es gibt auch viele Mystiker in vielen Religionen. Ich habe von einem jüdischen Minister gehört, der sich einfach in den Garten setzen konnte und komplette psychedelischen Anführungszeichen Trips haben konnte, ohne jemals irgendwas zu konsumieren. Und als er das erste Mal irgendwie LSD probierte, meinte er, da bin ich andauernd. Das ist meine Baseline. Das fand ich sehr interessant, weil wenn man das von anderen Leuten hört, stellt man das immer in Frage. Aber mein Dad, ich kenne ihn ja, der hat überhaupt keinen Grund, mich anzulügen. Und dass er das einfach so authentisch von sich gegeben hat, das war sehr interessant. Das hat mir, wie gesagt, gezeigt, dass das nicht nur eine biochemische Dimension ist, die ausschließlich durch Psychedelics zustande kommt, sondern dass vielmehr etwas in dir durch die Psychedelics hervorkommt, was auch durch andere Praktiken hervorgerufen werden kann.
Denke ich auch. Also ich glaube auch, dass verschiedene Drogen oder Substanzen halt einen Einblick ermöglichen in Bewusstseinszustände, die wir halt eigentlich auch so erreichen können, so zum Beispiel auch bei MDMA oder einfach bei den psychedelischen Substanzen sowieso. Hat dich das dann vielleicht auch motiviert, da mal nachzuforschen und in der Meditation zu versuchen, da hinzukommen?
Ja und nein. Ich meine, wir haben gerade nebenbei einen riesen Vorteil von Psychedelika erwähnt. Und zwar, dass du auf Knopfdruck einen Referenzpunkt für das Mystische bekommst. Wir im Westen, wir haben nicht mehr die Zeit und Muße, uns einfach 20 Jahre irgendwo hinzusetzen und über irgendetwas zu meditieren. Gerade im Zen zum Beispiel in Japan, da kommst du da hin und das erste Jahr, da kriegst du bescheuerte Rätsel aus unserer Sicht. Wie hört es sich an, wenn eine Hand klatscht? Und da darfst du erstmal ein Jahr drüber nachdenken, bis deine Rationalität dran zerbricht und hoffentlich hast du einen Aha-Moment. Vielleicht aber auch nicht. Und dann sagt der Lehrer, gut, dann meditiere nochmal ein Jahr drüber. Wer hat Zeit dafür? Na, ich meine, es ist schön und bewundernswert, wenn jemand sich die Zeit dafür nimmt, Hut ab, aber ich habe keine Zeit für sowas. Und das Ganze mit dem Versprechen, dass ich vielleicht auf eine höhere Sinnebene aufmerksam gemacht werde. Ja, was, wenn es nicht passiert? Was, wenn ich es nicht bekomme? Da siehst du, wie westlich indoktriniert ich bin. Ich kann das einfach, also ich hätte nicht die Zeit. Wer hätte das heute schon? Aber wenn du eine ausreichende Menge an Ayahuasca nimmst oder irgendwelche anderen Pflanzenmedizin oder Psychedelika, dann wirst du garantiert eine mystische Erfahrung haben. Und dann musst du nämlich das Ganze nicht mehr rational anzweifeln, ob das tatsächlich überhaupt möglich ist und erreichbar ist. Und dann finde ich, diese anderen Praktiken wie Meditation und Yoga und alles andere, was bewusstseinserweiternde Zustände eventuell hervorrufen kann, viel, viel attraktiver. Weil es jetzt viel plausibler ist, weil du jetzt ungefähr weißt, wo du auch hingehen musst. Idee, dass man durch Psychedelika einen Referenzpunkt bekommt, ist für mich einer der wichtigsten Argumente dafür, es zu probieren. Vielleicht ein anderes Beispiel, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Stell dir vor, du lebst im Mittelalter und du bist ein kleiner Tänzer und Sänger und du singst irgendwie in deiner Dorfkirche und kennst vielleicht ein paar andere Sänger und ab und zu kommt ein Minnesänger vorbei und der tanzt auch ein bisschen und das ist im Prinzip der Kreis, in dem du lernst. Das ist auch der Referenzpunkt für was Gutes. Vielleicht war der Dorfälteste mal ein guter Sänger und konnte halbwegs tanzen. Und dann wirst du ganz kurz ins 21. Jahrhundert gebeamt auf ein Michael Jackson Konzert. Und du siehst, wie der Mann sich bewegt, wie jede Pore in seinem Körper tanzt und wie er singen kann und die ganze Show und alles. Und du konsumierst das 2 Stunden und dann wirst du wieder zurück ins Mittelalter teleportiert und merkst, ach du Kacke, ich kann ja gar nichts. Ich wusste nicht, dass man so gut werden kann im Tanzen. Ich wusste gar nicht, dass man sich überhaupt so bewegen kann, den Moonwalk. Was ist das überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist ein Referenzpunkt. Und inwiefern hilft dir dieser Referenzpunkt? Naja, du weißt jetzt, was möglich ist. Du hast jetzt etwas, was du ansteuern kannst. Das Ziel ist nicht mehr blind. Und diese Referenzpunkte helfen auch tatsächlich, denn du merkst, dass deine ganzen Barrieren nicht physischer Natur waren, sondern psychologisch. Ein bisschen wie mit der 4-Minuten-Meile. Was du die Geschichte kennst, es galt lange Zeit, als wissenschaftlich unmöglich, eine Meile unter 4 Minuten zu laufen. Dann hat es irgendwann einer geknackt. Mhm. Und im selben Jahr haben es noch 50 andere geschafft. Was ist da passiert? Naja, wenn es einer schafft, dann merken alle anderen doch, es ist möglich und die ganze psychologische Barriere verschwindet. Und mittlerweile können es heutzutage irgendwelche Gymnasiasten, also Gymnasialschüler. Du siehst also, ein Referenzpunkt macht was mit dir psychologisch. Wir sind nun mal soziale Kreaturen. Und das bekommst du durch Psychedelika. Du bekommst einen Referenzpunkt für das, was möglich ist. Und das ist unfassbar motivierend für alles im Leben.
Ja. vor allem auch intrinsisch motivierend für jeden Einzelnen, was dann aber auch ja im Kollektiv dazu führt, dass wir uns weiterentwickeln können. Deswegen spreche ich auch halt immer so gerne über dieses Thema, weil ich einfach denke, das ist wirklich ein Punkt, den man machen kann, sage ich mal, um die Gesellschaft in so eine neue, schöne Richtung, die vielleicht dann irgendwann mal, wenn das so weitergeht, in utopischen Zuständen, so in 100.000 Millionen Jahren, in einer alternativen Wirklichkeit führen kann. Aber vielleicht geht es ja auch viel schneller, wer weiß das schon. Und das kann man ja auch, also es gibt ja auch historische Theorien, die andeuten, dass wir als Menschen uns überhaupt erst so weit entwickeln konnten, so was unsere Kognition und intellektuellen Fähigkeiten angibt, durch Psychedelika. Ich weiß nicht, ob du die Stoned Ape Theorie kennst.
Ich wollte es gerade sagen, es ist Stoned Ape Theory. Ja, ich bin ein Fan von McKenna war das, ne? Terence McKenna, der das
erwähnt. Genau. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das 100% so sehe, aber die Grundidee, dass die Grundidee ist plausibel für jeden, der schon mal Psychedelika konsumiert hat. Man sieht, wie er das hergeleitet hat. Ob das biologisch, Evolutionsprinzipien gemäß ist, das weiß ich nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall seinen Punkt. Es macht was mit deinem Bewusstsein. Und du kannst Bewusstseinszustände erreichen, die unter normalen Bedingungen sehr schwierig zu erreichen sind.
Ja, vielleicht nochmal, um das für diejenigen, die das nicht kennen, nochmal kurz zu umreißen. Es ging ja darum, dass die Affen in Afrika in den Bäumen gelebt haben und dann gab es irgendwie ein Waldsterben und die Affen sind dann in die Savanne gegangen und haben angefangen irgendwie auf zwei Beinen zu laufen und in der Savanne befand sich dann halt sehr viel Dung von irgendwelchen Tieren, die da langgelaufen sind und in diesem Dung gedeihen wiederum Pilze mit psychoaktiven Inhaltsstoffen, mit Psilocybin und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das halt dann zu gegebener Zeit gegessen haben, war halt sehr hoch und das könnte halt möglicherweise ja, dann für eine Art Verbindung sorgen. Wobei ich finde, dass so ein Schwachpunkt oder eine Schwachstelle dieser Theorie ist, dass ich halt glaube, dass viele Tiere sowieso diese Verbindung irgendwo in sich haben und sage ich mal, manche würden sagen, das dritte Auge geöffnet haben oder irgendwie halt eine Anbindung haben an das Universum oder an Gott oder an ihr höheres Selbst als Pferd, zu ihrem höheren Pferd oder so. Und ich weiß auch nicht, ob dann ein Affe, wenn du dem jetzt einen Pilz gibst, irgendwas Neues für sich erfahren kann oder braucht man dafür vielleicht auch irgendwo diese Art von Verstand, die wir jetzt haben, um das dann hinterher zu reflektieren und einordnen zu können?
Ja, die Theorie, also es ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Man könnte auch behaupten, warum ist es nicht, andere Tiere haben auch diese Pilze gegessen, warum ist es nur beim Affen passiert? Ich glaube, wie mit allen Dingen im Leben, es ist wahrscheinlich ein Teil der Wahrheit. Wahrscheinlich haben sie dazu beigetragen. Sehr viele christliche Gruppen früher sollen angeblich sehr viele magische Pilze konsumiert haben. Die Azteken und Mayas sowieso, die haben es, glaube ich, das Fleisch der Götter genannt. Also magische Pilze jetzt insbesondere. Ja, es ist eine Theorie. Ich glaube, dass McKenna einfach Pilze geliebt hat und sie in seiner Welt zum höchsten Gott erklärt hat und sogar das Ganze evolutionsbiologisch dem Ganzen einen Stellenwert geben wollte. Was ich verstehen kann. Ob ich das deshalb glaube, ist eine andere Frage. Aber es ist eine interessante Theorie.
Es ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung. Da gibt es ja auch generell ganz viele Theorien dazu, was die Pilze eigentlich für einen Stellenwert haben, weil so Pilze sind auf der Erde schon länger als wir Menschen. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ich weiß auch gerade nicht mehr, wie die Theorie heißt. Aber es gibt die Möglichkeit wohl, dass irgendwelche außerirdischen Zivilisationen Pilze ins Universum schießen, um halt Entwicklungen zu fördern oder um dafür zu sorgen, dass sie sich verbreiten. Das würde dann auch wieder mit dieser außerirdischen Kommunikation von DMT irgendwie einen Punkt machen, dass man halt sagt, darüber kann man Kontakt aufnehmen oder so. Hast du davon schon mal was gehört? Oder wie
ja, definitiv. Ich bin auch ein Riesenfan von Graham Hancock und der driftet gerne mal ins Verschwörerische ab. Ich habe ihn sogar auf Bali hier getroffen, habe einen Vortrag gehört, mit ihm gequatscht und hab ihn gefragt, wie er auf die Idee von seinem Buch gekommen ist, Warlord. Und da hat er mir ins Ohr geflüstert, ich habe es nicht geschrieben, ich habe einen Ayahuasca-Trip gehabt und die ganze Idee wurde mir gegeben. Fand ich sehr interessant. Aber ihn mal beiseite, grundsätzlich bin ich der Meinung, ich bin auch ein harter Rationalist, trotz all meiner spirituellen Tendenzen. Ich glaube da an Occam's Razor, man braucht also jetzt nicht Theorien einführen, die sehr viele Variablen voraussetzen. Die einfachste Erklärung ist oft die beste. Und die Idee, dass irgendwelche Außerirdischen das hierher geschickt haben, wirft ja 1000 neue Fragen auf. Und das sind Sachen, da kann man gerne drüber gossipen, aber ich sehe jetzt überhaupt keinen Mehrwert darin, so eine Theorie ernst zu nehmen. Also,
Also ich finde es halt ein interessantes Gedankenspiel. Vor allem, wo ich finde, dass die Theorie echt einen Punkt hat, ist halt, wenn man mit Leuten spricht, die schon mal DMT konsumiert haben und da auch zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Orten und nichts voneinander mitbekommen können, aber dann trotzdem irgendwie halt sehr, sehr ähnliche Gespräche auch dann führen mit dem, was dahinter ist. Aber da kann ich jetzt persönlich auch nicht viel zu sagen, weil ich noch nie DMT so in der Form genommen habe. Aber genau, vielleicht wäre das dann was, was wir irgendwie, wenn die Menschheit generell so ein bisschen sensibilisierter für dieses ganze Thema geworden ist, mal aufgreifen können, um dann auch irgendwelche pragmatischen Sachen daraus zu ziehen. Aber genau, im Moment denke ich jetzt auch so wie du, da sind wir noch relativ weit von entfernt.
Ich würde nicht behaupten, dass diese Theorie ausgeschlossen ist, aber nochmal, ich glaube, dass es einfachere Erklärungen gibt. Und das Synchronizitätsphänomen, das hast du auch ohne Psychedelika. Dass also Leute irgendwie zur gleichen Zeit gleiche Dinge erleben, die statistisch sehr unwahrscheinlich wirken. Ja.
Du bist ja auch Philosoph, sage ich mal, oder ein praktischer Philosoph, wie du es gesagt hast, dass du halt nicht nur so ein Stubenhocker bist, sondern auch in die Welt rausgehst und vielleicht auch so ein bisschen Hedonismus, sage ich mal, lebst oder durchaus auch die Vergnügen, die diese Welt so bietet, annimmst. Inwiefern haben dich da auch die Psychedelika hin begleitet? Oder nicht nur, klar, dass sie dich begleitet haben, haben wir jetzt, glaube ich, verstanden, aber war das auch so eine Erkenntnis, die du halt so bekommen hast, dass du halt nicht nur in den Büchern lesen möchtest, sondern auch halt das Leben lebst?
Definitiv. Das habe ich jetzt nicht nur durch Psychedelika gelernt. Ich habe es allgemein einfach ist mir diese Einsicht gekommen und Psychedelika haben diese Einsicht wahrscheinlich nochmal, haben diese Einsicht nochmal hinterhergetreten. Ich habe gemerkt, dass ich als Entrepreneur, was ich von 23 bis 30 wirklich mit meinem kompletten Herzen gemacht habe, also wirklich durchgehasselt, ich habe gemerkt, dass ich zwar als Unternehmer recht viel drauf hatte, aber in jedem anderen Lebensbereich im Grunde ein Starbucks-Barista war. Also nichts drauf hatte. Wie viele Unternehmer, wie viele Leute, die sich auf irgendwas spezialisiert haben. Und es gibt eine Idee aus dem Hinduismus, die mir da sehr einleuchtet. Und zwar, die sagen, es ist nicht schlimm. Also in der christlichen Weltanschauung wird oft gesagt, hey, du solltest dich nicht so hedonistisch orientieren, sondern vielmehr aus Nächstenliebe handeln. Das ist christliche Theologie. Die Hindus sehen das gar nicht so streng. Die sagen ganz ehrlich, mach, wozu du Lust hast. Warum? Denn Nächstenliebe ist auch nur letzten Endes egoistisch. Du willst im Grunde auch nur was für dich selbst. Also ob du jetzt Hedonist bist oder aus Nächstenliebe handelst, im Grunde ist das alles immer noch auf dem Pfad der eigenen Bedürfnisse. Aber wo sie einwenden ist, warum du jetzt nicht zum Beispiel ein Leben lang Hedonismus verfolgen solltest, schon anders formuliert, die sagen, du kannst es gerne machen, aber es wird sich von alleine ausebben. Warum? Weil das selbst viel zu komplex ist dafür, mit einer einzigen Facette zufrieden zu sein. Du kannst also gerne hedonistisch leben, aber es ist unwahrscheinlich, dass dich das bis dein Lebensende beglücken wird. Du kannst gerne aus Nächstenliebe viele Dinge tun, aber auch da ist es unwahrscheinlich, dass es dich für immer beglücken wird. Jetzt kannst du sagen, ich kenne Leute, die ihr Leben lang Hedonisten sind. Ja, die Hindus sehen das Ganze etwas weiter rausgezoomt. Die sehen also nicht nur dein Leben, die sehen also deine Kinder, ihre Kinder und so weiter. Das heißt, sie sagen, es kann sein, dass es drei Generationen braucht, diese hedonistische Grundader aus deiner Linie zu bekommen. Aber zurück zu mir. Ich finde nicht, Psychedelika haben bei mir einfach diese Tür aufgemacht, dass man selbst viel zu facettenreich ist, also mit einer einzigen Sache zufrieden zu sein. Das heißt, ich kann gerne ein paar Stunden lesen morgens und es macht mir auch Spaß. Aber es gibt auch andere Teile in mir. Ein Teil von mir will einfach ins Gym gehen und einfach Gewichte hin und her drücken. Ein anderer Teil von mir will einfach mal irgendwo, weißt du, nach zu Tomorrowland und komplett gehirnlos sein. Ein anderer Teil von mir will einfach nur Frauen kennenlernen. Ein anderer Teil von mir will ab und zu musizieren. Ich habe diese ganzen Subpersönlichkeiten, so denke ich gerne über sie nach, in mir und alle ringen um meine Aufmerksamkeit. Und Psychedelika haben mich sehr stark unter anderem darauf bewusst gemacht, dass das, was ich als Selbst konventionell betrachte, gar kein Selbst ist, sondern vielmehr, also gar kein Individuum, sondern vielmehr ein Dividuum. Ich bin der Schauplatz von ganz, ganz vielen Bedürfnissen, die alle nebeneinander leben wollen. Wie ein Stamm von Menschen, wo es ganz viele verschiedene Bedürfnisse gibt. Und gerade wenn du Psychedelika konsumierst, ergibt diese Einsicht sehr viel Sinn.
Das hat ja irgendwie auch wieder was mit Schattenarbeit zu tun, dass du halt deine Persönlichkeitsanteile, die alle irgendwie wichtig sind und befriedigt werden wollen, sage ich mal, erkennst und das dann auch zulässt. Jetzt würdest du auch sagen, dass das sozusagen eine gute Grundlage ist für Persönlichkeitsentwicklung, dass man halt erstmal guckt, was ist man überhaupt für ein Mensch, bevor man dann anfängt, keine Ahnung, ich mache jetzt mal 7 Jahre nur Business, also würdest du das nochmal machen oder würdest du sagen, es wäre auch nicht verkehrt gewesen, wenn ich nebenher schon musiziert hätte oder mich um die und die Themen gekümmert hätte?
Es ist schwierig, da eine einheitliche Antwort für alle zu finden. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man an allen Facetten seines Selbst gleichzeitig arbeitet. Ich finde auch vielleicht besser als der Begriff Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitenentwicklung. Denn du hast ganz viele Persönlichkeiten in dir. In
Ja.
meinem Fall hatte ich das Gefühl, dass ich gerade auf einer guten Welle draufgesprungen war und ich wusste, dass wenn ich jetzt weitermache, dass ich wahrscheinlich relativ früh in Rente gehen könnte. Und deshalb habe ich es durchgezogen. Ob ich es nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt auf jeden Fall nicht mehr die Energie, beziehungsweise ich bin einfach nicht mehr so eindimensional wie früher, dass mich das zufriedenstellen würde. Zu der Zeit hatte ich einfach Lust durchzuziehen und habe es einfach gemacht. Ich habe auch nicht auf diese Art und Weise über diese Dinge nachgedacht. Aber den normalen, also Menschen, die jetzt nicht bereit sind, ihr Leben einer einzigen Sache zu widmen, denen würde ich sagen, widme dich dem, worauf du Lust hast. Und ich würde da immer, ich persönlich würde immer Interessen als super gute Heuristik nutzen. Folge einfach deinen Interessen. Interessen und Bedürfnisse sind das Ehrlichste, was du in dir hast. Deine Rationalisierungen, die du hinterher drüber stülpst, weil sie nicht in dein Weltbild und Selbstbild hineinpassen, die sind super unehrlich. Aber deine Interessen, die sind immer ehrlich. Carl Jung hat was Interessantes über Interessen gesagt. Er sagte, das sind Manifestationen deines höheren Ichs. Also von der Person, die du sein könntest, wenn du sie verfolgen würdest. Ich mag diese Idee. So denke ich persönlich auch über Interessen nach, die dein höheres Selbst winkt.
Nice. Jetzt haben wir das doch zum Glück nochmal irgendwie mit einer spirituellen Perspektive, mit dem höheren Selbst, sage ich mal, abgeschlossen. Das war ja vorher schon sehr psychologisch und philosophisch. Aber irgendwie kommt das ja dann auch alles wieder zusammen, ne? Und ich denke auch, dass das was ist, was solide ist. Also ich habe jetzt für mich halt irgendwann mal herausgefunden, dass es schon sinnvoll ist, sage ich mal, so diese Groundwork zu machen und wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen oder so, dass man auf jeden Fall für sich keinen Stress mehr hat und so gut durch den Alltag kommt, aber dass man sich halt auch, also in meinem Fall, die Zeit nehmen sollte, um halt das, was einem wirklich wichtig ist, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Videoformat oder andere Themen, halt zu machen. Und dann geht das auch irgendwie Hand in Hand. Man kann sich so auf der einen Seite befriedigen, indem man halt sein Geld reinholt und da im besten Fall auch noch Spaß dran hat. Dann ist bei mir halt diese künstlerische Perspektive wichtig. Das kann bei anderen dann sportlich sein oder handwerklich oder was weiß ich. Und genau, dann halt vielleicht erstmal herauszufinden, was man will und was danach, was kommt dann. Also dann kann man ja das umsetzen, zum Beispiel mit Visualisierung oder mit, weiß ich nicht, Coaches. Was würdest du sagen als jemand, der auch dieses Business Game schon mal durchgespielt hat? Was hat dir da am allermeisten geholfen, auch diese Vision zu verfolgen und dann auch halt einfach dran zu bleiben und wirklich auch die Arbeit zu leisten?
Gute Frage. Ich bin ein Riesenfan von dem Konzept von Verkörperung. Das heißt, du kannst gerne, manchen Leuten hilft es zu visualisieren, manchen hilft es viel darüber zu meditieren, aber letzten Endes musst du es einfach tun. Ich finde, Nike hat da das beste Slogan zu Just Do It. Leute schauen unendlich viele Videos von Bodo Schäfer über wie man sein Business anfängt und irgendwelche Business-Seminare. Und ich denke mir, Bro, geh einfach mal in den Keller und nimm all diese Sachen, mach Fotos davon, lad sie bei eBay hoch und verkauf sie. Da lernst du mehr als in jedem Bodo Schäfer-Seminar. Warum? Weil du da alles lernst im Mikrokosmos von Business, von Sachen bei eBay verkaufen, was du im größeren Kontext von Business brauchen wirst. Du wirst Kunden haben, die sagen, hey, ich habe eine leere Kiste bekommen und du weißt ganz genau, dass er dich abziehen will. Holst jetzt einen Anwalt, holst jetzt keinen Anwalt, bumm, du bist mitten im Geschäftsleben. Genau solche Probleme hast du.
Ja.
Die meisten Leute lenken sich
Genau.
andauernd mit irgendwelchen Kursen und Büchern etc. ab. Die sind meines Erachtens im Grunde nur eine schlauere Form der Prokrastination. Ich meine, in jedem anderen Lebensbereich wäre das offensichtlich. Wenn jemand sagen würde, hey, ich möchte MMA-Fighter werden und ich schaue jetzt ein Jahr lang YouTube-Videos über MMA, da würdest du doch auch sagen, Bro, geh doch einfach einmal in eine MMA-Schule und box da mit irgendjemandem. Du kriegst einmal eine ins Gesicht gelangt und dann weißt du, dass du deine Hände oben halten musst. Verstehst du, warum? Weil es weh tut. Du lernst es sofort. Du kannst 100 Videos
Ja.
über Boxen schauen. Auf wen würdest du eher tippen? Der Typ, der 100 Videos geschaut hat oder der Typ, der 2 Kämpfe gemacht hat? Verkörperung. Es kommt letzten Endes darauf an, Dinge zu verkörpern. Alles andere ist, wie hat Bruce Lee gesagt, Dry Land Swimming. Du schwimmst im Trockenen. Du redest ja ein, dass du mir vorankommst, aber im Grunde, du lernst schwimmen, indem du ins Wasser springst. Alles andere ist theoretisches Gefasel. Und die besten Leute im Business, die haben nicht unbedingt einen Kurs besucht, die haben einfach nur irgendetwas probiert. Ich bin jetzt nicht gegen Kurse probieren, aber es ist ein bisschen mit dem Psychedelika. Jetzt hast du einen Kurs besucht, jetzt musst du auch das Ganze integrieren. Und nicht einfach, hey, ich mache jetzt noch einen Kurs und noch einen Kurs. Dann kommst du nämlich in die Kursschleife. Das ist das Äquivalente von der Psychedelika-Schleife im Sinne von, ich konsumiere einfach noch mehr Psychedelika, weil ich noch mehr Erleuchtung haben möchte, noch mehr Eingebungen. Nein, du musst am Ende des Tages umsetzen. Ich habe noch nie einen Business-Kurs gemacht. Noch nie. Und ich habe über 100 Millionen Umsatz gemacht online. Noch nie einen Kurs im Business gemacht. Ich habe kaum Business-Bücher gelesen. Wie ich angefangen habe, ich habe buchstäblich Sachen bei eBay verkauft. Das ist heutzutage immer noch gut. Weiß nicht, ob sich die Marktdynamiken großartig geändert haben. Aber es ist eigentlich egal, was du probierst. Du musst einfach irgendwas machen. Und es ist fast egal, wenn du irgendwie deine Sportart suchst und ein Kind sagt, hey, ich habe mir jetzt 1000 Videos zu allen Sportarten angeschaut. Ich hätte gesagt, geh einfach einen Tag zu Badminton, geh einen Tag zum Handball, geh einen Tag ins Gym, geh einen Tag zum Schwimmen. Mach das eine Woche lang und du wirst schon merken, was dich anzieht. Die ganzen Bücher sind alles sehr grobe Heuristiken. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, die wir heutzutage haben, weil man immer meint, man müsste nur noch einen Kurs besuchen, nur noch eine Sache machen. Du musst es einfach machen. Das ist meine große Philosophie. Einfach das Ding verkörpern. Zieh deine Laufschuhe an und geh joggen. Du brauchst keinen Kurs über Joggen lesen. Das kannst du machen, aber am Ende des Tages, das kannst du alles machen, nachdem du es gemacht hast. Wenn du schon ein Geschäft aufgemacht hast und versucht hast, irgendwas zu verkaufen und es dann nicht funktioniert, dann kannst du gerne ein Seminar besuchen. Dann kannst du auch die Informationen viel besser selektiv durchgehen und in bestimmte bestehende Gefilden einslotten. Ansonsten hast du auch gar kein Kriterium dafür, was eigentlich wichtig und unwichtig ist. Weil du hast ja gar kein Netz, wo du es einordnen kannst. Das ist ein bisschen ein Rant hier, aber ich sehe einfach auch in meinem eigenen Freundeskreis Leute, die Kurse besuchen, Bücher lesen und ich denke mir, Bro, fang doch einfach an mit irgendwas. Ja.
Sehe das auch bei mir selbst, also in meiner Vergangenheit so, dass ich halt früher eher so in dem Modus war, okay, Business- und Persönlichkeitsentwicklungsbücher lesen, also bevor diese auch spirituelle Entwicklung angefangen hat, sage ich mal. Und dann irgendwann kam halt dann mal der Punkt, wo ich gesagt habe mit einem Freund zusammen, komm, wir machen jetzt auch ein T-Shirt-Business. Und was haben mir die ganzen Bücher bis dahin gebracht? Ja, wahrscheinlich nichts. Also vielleicht ein bisschen so das Unterbewusstsein programmiert uns schon mal so ein paar Grundpfeiler gesetzt, sage ich mal, auch in der Persönlichkeit, die man dann ja braucht. Aber das Wichtigste ist ja dann, also man ist ja dann mit total vielen Problemen irgendwie konfrontiert, wenn man das so sehen will. Wie macht man die Steuern, so die Buchhaltung, woher bekommt man die T-Shirts, wie bedruckt man das, wie läuft das mit dem Bezahlen, woher kriege ich eine Website und den ganzen anderen Scheiß. Aber du musst halt irgendwann mal dich hinsetzen und sagen, ich fange jetzt einfach an und dann machst du einfach das, was du kannst und dann geht's los. So, oder frag halt Leute, die das schon gemacht haben und die Probleme, die du halt hast, schon mal gelöst haben. Zum Beispiel, ich habe jetzt so ein paar Deepfake-Videos gemacht. Da haben mich zwei Wacky und Snicklink, nochmal großer Shoutout an euch, sehr zu inspiriert. Und ich hatte halt gar keine Ahnung von der Technologie, also gehe ich halt einfach zu denen und sage denen so, guck mal hier, ich habe da auch Bock drauf, was habt ihr gemacht, könnt ihr mir das mal kurz erklären? Und dann freuen die sich ja auch und sagen so, ja, hier, nutzt einfach die und die Technik, ich habe das schon mal ein bisschen gefiltert, das funktioniert im Moment am besten. Und Abfahrt, so geht's dann los.
Ja, so ist es. Ich hab damals BWL studiert, 3 Jahre. Und ich habe in einem Monat T-Shirts verkaufen, oder ich würde sogar sagen, in einer Woche T-Shirts verkaufen, mehr gelernt als im ganzen Studium. Und da ist mir klar geworden, jede Theorie versucht, Praxis so realistisch wie möglich abzubilden. Aber das Realistische ist immer noch die Praxis. Es gibt da ein Zitat, ich weiß nicht von wem, aber das drückt es ganz gut aus. In der Theorie gibt es Theorie und Praxis. In der Praxis gibt es nur Praxis. Und das ist mein Motto für wie lernt man Dinge. Du musst es einfach in der Praxis machen. Und wer die Praxis gemacht hat, der kann nachher die Theorie dazu schreiben. Wer nur die Theorie dazu gelesen hat, der weiß gar nichts.
Das stimmt. Das ist ein sehr gutes Zitat. Das muss ich mal kurz wirken lassen. Nice.
Ist angekommen. Und woher weißt du, ob jemand... Manche Leute verkaufen irgendwelche Kurse. Und das Problem ist, was ich oft sehe, ist, die werden reich, indem sie ihr Kurs verkaufen. Die haben ja nie tatsächlich ein Business gegründet. Und da wäre meine Frage, stell dir vor, diese Person wüsste gar nicht, dass seine Theorie überhaupt nicht stimmt. Könnte er das wissen? Wäre er irgendwie jemals darauf aufmerksam geworden, wenn es immer nur Theorie war? Er würde es niemals mitkriegen. Er könnte tatsächlich eine komplette Fantasie haben und er würde es nicht merken. Wenn aber jemand ein Business gegründet hat und hinterher versucht, darüber einen Kurs zu machen, wenn du dem sagen würdest, das stimmt doch alles gar nicht, da würde er sagen, doch, ich habe es gemacht. Ich weiß ganz genau, dass es stimmt. Und da ist mir klar geworden, mein BWL-Prof, der noch nie ein Business in seinem Leben hatte, wenn man ihm am Ende seines Lebens erzählen würde, du, was du erzählt hast, war alles Quatsch, das funktioniert alles gar nicht. Wie könnte er gegensteuern? Man sagt, wir haben die einfach nur verarscht, es war nur eine Simulation, verstehst du? Es war Theorie und das, ja. In der Praxis funktioniert nichts davon. Wie würde er das wissen? Die Antwort lautet, er würde es nicht wissen. Aber jetzt nimm mal zum Beispiel jemand wie Elon Musk, wenn du ihm sagen würdest, hey, das, was du gerade gesagt hast, funktioniert nicht, würde er sagen, du, ich habe mehrere Unternehmen aufgebaut, die Milliardengröße haben, also doch, es funktioniert. Das ist mir auch egal, was du sagst, ich weiß, dass es funktioniert. Es kommt also eine ganz andere Glaubwürdigkeit damit. Und viele Leute, die Kurse besuchen, bei denen könntest du genauso gut sagen, weißt du, dass es funktioniert? Die haben gar keinen blassen Schimmer darüber, ob es funktioniert, weil es immer noch nur Theorie ist und sonst gar nichts. Von daher, mach Dinge, verkörper die, setz sie einfach um. Alles andere ist Prokrastination.
Ja, und das vielleicht auch mit einem pragmatischen Ansatz halt zu koppeln, dass man halt sagt, okay, es gibt 100.000 Millionen verschiedene Tools, die ich benutzen kann. Welches ist das Beste? Probier einfach eins nach dem anderen aus. Das, was für dich funktioniert, behältst du, den Rest scheiß drauf. So ist doch kackegal.
Genau.
Bringt nichts. Es kann ja auch sein, dass halt verschiedene Dinge für dich total super sind und für mich aber halt voll der Mist. Also muss ich mich jetzt ja nicht dazu zwingen, so Walter James 2.0 zu werden, sondern ich nehme mir dann einfach von dir dankbar mit, was du mir empfiehlst und was für mich auch funktioniert und den Rest, den schmeiße ich dann einfach hinten über und guck dann, dass ich mich so entfalte, wie ich eigentlich sein möchte. Und ich habe da auch irgendwie ein Problem mit dem Begriff der Persönlichkeitsentwicklung, weil klar, dass man Persönlichkeiten hat und diese wertschätzt und lebt, ist wahrscheinlich schon irgendwie wichtig, aber ich finde es noch wichtiger, wenn man das vielleicht ersetzen würde und sowas wie Glücklichkeitsentwicklung oder Seelenentfaltung oder irgendwie sowas hätte, weil ich glaube, dass es schon jetzt nicht einen hundertprozentig vorbestimmten Weg für jeden von uns gibt, aber schon, dass wir so mit Anlagen halt zur Welt kommen, die wir dann durch unsere Erziehung irgendwo vergessen und in der Schule vergraben und unter Traumata verstecken und dass eigentlich die Aufgabe wäre, diese halt wieder hervorzuholen und so dann authentisch unser wahres Selbst zu leben. Und Persönlichkeitsentwicklung hat für mich immer sowas wie, du musst jetzt aber, das ist dann trotzdem noch irgendwie dieses westliche Bild von, du musst jetzt so sein, dass du dieses ultra erfolgreiche Mega-Business aufmachen kannst.
Ja.
Und da geht halt total viel von Menschlichkeit irgendwie auch verloren. Und ich glaube, dass sich da auch viele vielleicht, die so diesen Weg durchziehen, vielleicht auch so wie du, aber den Absprung nicht schaffen, dann am Ende ihres Lebens auf einmal den auffällt, oh scheiße, das, was auch so eine Binsenweisheit ist, aber das ganze Geld und den ganzen Erfolg kann ich jetzt auch nicht mit ins Grab nehmen. Also vielleicht sollten wir uns da mehr mit den Punkten beschäftigen, die wirklich wichtig sind. Und was könnte das sein?
Ich bin voll bei dir. Ich mag auch diesen Begriff Persönlichkeitsentwicklung nicht, weil er auch einfach negativ behaftet ist. Ich denke viel mehr über Authentizität nach, was auch ein Begriff ist, der mittlerweile irgendwie zum Buzzword geworden ist. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man konventionellen Tugenden folgen sollte. Ich habe da meine ganz eigene Philosophie, wie man die eigene Authentizität, das eigene Selbst verwirklicht. Und zwar mache ich das so einfach wie möglich, weil ich immer noch ein sehr praktischer Philosoph bin, wenn man so will. Und zwar habe ich drei Fragen dazu. Und das ist für mich mein persönlicher Nordstern. Und zwar erstens, was macht dir Spaß? Denn wenn es dir keinen Spaß macht, dann wirst du eh nicht lange dabei bleiben. Wenn du ins Gym gehst, weil du meinst, man sollte ins Gym gehen, wie lange wirst du es durchziehen? Wenn du morgens Yoga machst oder irgendwelche Mantras aufsagst, wie lange wirst du es durchziehen, wenn es dir keinen Spaß macht? Na, und wenn du es durchziehst, weil du sehr viel Willenskraft hast, weil so ein kleiner David Goggins in dir steckt, ist das das Leben, was du haben willst? Jeden Morgen etwas machen, wozu du einfach keine Lust hast? Ich meine, ja, es gibt eine Zeit, einen Ort für Willenskraft, aber Willenskraft ist eine wertvolle Ressource und du solltest es nicht so leicht verschleudern. Von daher, was macht dir Spaß? Wenn du dein Leben an Spaß orientieren kannst, hast du schon mal ein geiles Leben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was interessiert dich? Wenn du Spaß und Interesse koppeln kannst, dann bist du fast unaufhaltbar. Interesse finde ich, wie gesagt, ein sehr interessantes Konzept, weil ich das auch wie jung sehe. Es ist eine Manifestation von etwas Höherem in dir. Deine Interessen deuten an, wer du sein könntest, wenn du sie verfolgen würdest. Interessen sehe ich wie kostenlose Energie. Weil du, als ich BWL studiert habe, um da manche Dinge zu lernen, da musste ich wirklich viel Willenskraft aufbringen. Und dann habe ich hinterher meine Gitarre in die Hand genommen und hatte plötzlich sehr viel Energie. Also die Energie zum Musizieren war da. Oder ich war abends todmüde, aber dann habe ich irgendwie eine Runde World of Warcraft gezockt und war wieder voll da. Aber als ich lernen musste, hatte ich keine Energie mehr. Du siehst also, Interessen sind wie kleine Energieblöcke, die dir einfach geschenkt werden. Das ist deine Veranlagung. Und wenn du da, wenn du dem folgst, dann wirst du unendlich viel Energie haben. Na, du, gerade wie, da gibt es ja unendlich viele Beispiele für. Du bist auf einem Date und die Frau ist unglaublich toll. Da wirst du nicht müde abends. Aber wenn dich jemand zu Tode langweilt oder du einen Vortrag schauen musst oder irgendwie etwas Trockenes für dein Studium machen musst, da wachst du morgens auf und brauchst erstmal einen Kaffee, um das zu verkraften. Also was macht dir Spaß und was interessiert dich? Und das Dritte, das kam erst in den letzten Jahren dazu, das ist, worauf wärst du stolz? Stolz ist eine unglaublich gute Heuristik für Authentizität. Denn Spaß und Interesse kann man manchmal ein bisschen hijacken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade eine Rocky geschaut habe, dann habe ich hinterher das Gefühl so, ey, eigentlich will ich auch boxen können. Weißt du, ich will auch ins Gym gehen und Boxer werden. Warum? Weil Rocky einfach so ein geiler Film ist. Und dann machst du es ein paar Mal und merkst, eigentlich mag ich es gar nicht, so Fäuste ins Gesicht zu bekommen. Und dann ebbt diese Inspiration einfach ab. Stolz ist ein bisschen tiefer, weil Stolz nicht so leicht gefaked werden kann. Wenn man jemand fragt, worauf wärst du stolz, dann schaust du wirklich in seine Herzkammer. Und wenn du dein Leben an diesen drei Dingen orientieren kannst, was macht dir Spaß, was interessiert dich und worauf wärst du stolz, dann bist du in meinen Augen tatsächlich unschlagbar. Und dann qualifizierst du dich für ein episches Leben. Also ich kann dich ja direkt challengen. Worauf wärst du stolz?
Gute Frage. Mir ist aufgefallen, dass du dass der Boomerang sozusagen zurückkam. Ich habe ja gefragt, was würdest du mit ins Grab nehmen? Jetzt bin ich hier mit der Frage konfrontiert, worauf wärst du stolz? Ich beantworte das natürlich gerne. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, heute rippen würde und dann käme Gott und würde sagen, bruv, worauf bist du stolz? Dann würde ich erstmal überlegen und würde sagen, ich glaube, ich habe es doch ganz gut geschafft, so authentisch in einer teilweise für mich sehr merkwürdigen Welt mein Selbst zu leben und trotzdem allen anderen, die irgendwie mit krassen Widerständen auf mich zukamen, mit Liebe zu begegnen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Antwort auf die meisten Probleme, die wir haben, dass wir uns halt trotzdem erkennen als etwas, das irgendwie von demselben Bewusstseinsklumpen aus dem Universum hierhin gebeamt wurde oder von wo auch immer. Und dass wir halt trotz verschiedener Ansichten, ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen es irgendwie schaffen, halt zu so einem Einheitsgefühl zu kommen. Und ich glaube, da habe ich doch schon auf meiner Mission, wenn auch nur ganz kleine Schritte unternommen, aber trotzdem halt Schritte in eine Richtung, die dem entsprechen, was ich halt gut finde und wo ich auch denke, wo Gott auch mit einverstanden wäre.
Geil, geil. Dann solltest du mehr davon machen.
Ja.
Also das ist
das mache ich auch.
Genau, also du solltest dein Leben so weit wie möglich darauf fokussieren, denn das hat das scheint am meisten Bedeutung für dich zu haben.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, super. Und
was ist bei dir?
Früher, oder worauf ich stolz bin, mein Vater hat mich mal gefragt, also, hey, bist du stolz darauf, dass du im Business so erfolgreich warst? Und ich meinte, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Business war für mich ein Mittel zum Zweck. Ich bin stolz darauf, dass ich unglaublich gute Beziehungen zu meinen Eltern habe und dass ich ja so 6-7 Freunde habe, für die ich sterben würde. Bros von Tag 1, also richtige Bros. Wir kennen uns, seit wir 10 sind, wir erzählen uns alles, da wird kein Blatt vom Mund genommen. Und ich kenne auch viele Leute, die leider nicht eine einzige solche Person haben. Ich bin unfassbar stolz darauf, dass wir über die Jahre diese Beziehungen aufrechterhalten haben. Und ich habe auch sehr viel von meiner Seite gegeben. Ich habe zum Beispiel irgendwann die Devise gehabt, es ist egal, ob der andere sich meldet, ich werde mich immer melden. Es ist egal, ob er vergisst, mir zum Geburtstag zu gratulieren, ich werde ihm immer gratulieren. Und ich werde ihn jedes Mal zum Geburtstag beschenken, auch wenn er mir keine Geschenke holt. Ich habe diese Entscheidung einfach für mich getroffen. Warum? Weil er mein Bro ist. Und mein Verhalten hängt nicht von seinem Verhalten ab. Egal wie er mir, ich ihm trotzdem. Punkt. Und darauf bin ich stolz, weil einige Bros hatten ihre eigenen Geschichten, in die sie kurz gefangen waren, hatten vielleicht eine toxische Beziehung oder irgendwas und haben sich ein bisschen aus der Affäre gezogen. Und ich war immer da und habe immer trotzdem gesagt, hey, weißt du, wenn es mal nicht mehr so ist, wir können noch Sachen unternehmen. Und das haben sie, einige davon haben hinterher das Ganze unglaublich zu schätzen gewusst. Weil sie einfach wussten, die meisten hätten beim dritten Mal schreiben einfach gesagt, hey, du kannst mich mal, wenn du nicht mal antwortest. Aber ich habe mir war auch eine Einsicht, die ich auf Ayahuasca hatte. So, ich bin, wer ich bin, und ich will niemals sagen können, ich hätte nicht alles gegeben für die Freundschaft. Und darauf bin ich richtig stolz.
Ja, ich glaube, da kannst du auch sehr, sehr stolz drauf sein. Also das hört sich wirklich schön an, auch weil, glaube ich, Menschen, gerade wenn es so in Beziehungen ist oder zwischenmenschlichen Beziehungen, auch jetzt einfach Freundschaften, ist es ja, glaube ich, auch so, dass man sehr auf eine unterschiedliche Art und Weise halt so seine Fürsorge zeigt und dann nicht immer denken muss, okay, ich werde jetzt hier gerade total vernachlässigt, nur weil das jetzt nicht so seine Love Language ist, sage ich mal.
Genau. Ich würde gerne das Ganze ein bisschen erweitern in der Zukunft und sagen können, dass ich ja durch Podcasten, durch das Verteilen von interessanten Ideen, auch bei Menschen, die nicht in meinem unmittelbaren Freundeskreis sind, was geleistet haben könnte. Das würde mich auch stolz machen.
Also, dass du halt auch das ausweiten möchtest auf Personen, die jetzt nicht direkt in deinem Umfeld sind und dann durch deinen Podcast auch von diesen Ideen und Lebensentwürfen profitieren können.
Genau. Mein Dad hatte mich damals herausgefordert in der Richtung. Er meinte, hey, du bist ein toller Kerl, du liebst deine Eltern, du liebst deine Bros, aber alle Menschen darüber hinaus, die sind dir furzegal. Und das hat mich ein bisschen genervt und getriggert, dass er das gesagt hat. Aber er ist ein Pastor. Und er meinte, du, weißt du, wenn du unter 30 ist es okay, dich nur um deine eigene Sippe zu kümmern. Über 30, fragwürdig. Und daraufhin habe ich gesagt, hey, er hat schon recht, ich muss da deutlich mehr machen. Die Tatsache, dass mich das so triggert, zeigt, dass da etwas ist.
Das stimmt, ja. Das können immer sehr gute Hinweisschilder sein auf so Themen, die man vielleicht mal angehen könnte. Bei mir ist das witzigerweise eher, ja doch mittlerweile schon auch so, aber ich glaube, meine Eltern hatten teilweise auch viel Unverständnis so für das, was ich mache, weil die halt mit diesen Themen nicht so viel zu tun haben oder weil ich ja manchmal schon auch hart am Trollen, bin und die nicht so ganz verstehen können, wieso das jetzt irgendwo einen positiven Impact haben soll. Aber ja, das ist dann, glaube ich, auch wieder sowas wie, Love Language vielleicht auf einer anderen Ebene, dass man halt einfach auch darüber hinwegsehen kann, weil die machen ja auch viele Dinge, die ich nicht verstehen kann, und sich einfach trotzdem lieb hat, so dass man halt diese rationale Ebene auch irgendwo dann mal hinter sich lassen kann und ja, auf die Dinge achtet, die einen auch verbinden, anstatt trennen.
Total, total. Ja, gerade mit den Eltern darf man sich's nicht verscherzen. Die kommen aus einer anderen Generation und die sehen die Welt anders. Und vielleicht werden unsere Kinder uns genauso begutachten. Von daher bin ich voll bei dir. Das muss man einfach akzeptieren. Die sind so und man sollte sich nicht von irgendwelchen anderen Geschichten trennen lassen.
Ich glaube, wir haben sowieso schon viel zu viel Trennung in unserer Welt. Und da kann man dann auf jeden Fall, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, zumindest in seinem persönlichen Umfeld, halt darauf achten, dass man das da raushält. Also ich glaube, es ist auch schon krass, wenn wir jetzt so unsere Umfelder, ja, die Menschen, die uns umgeben, betrachten, dann können wir, glaube ich, schon von viel Glück sprechen, wenn man sich so anguckt, was dann teilweise in anderen Familien passiert ist, auch während der Corona-Phase und so, oder wegen allen möglichen Themen, die im Moment ja so hochkommen und total explosiv sind und irgendwie kämpfen alle gegeneinander, hat man das Gefühl. Ja, aber vielleicht können wir dann mit unseren Ideen und Lebensentwürfen halt so einen Gegenentwurf leisten, wo man jetzt nicht gegen kämpfen muss, weil wir sind ja gelassen und ruhig, sage ich mal, und machen so ein Angebot an alle da draußen. Versuch's doch mal so auf diese entspannte Art und Weise. Oder flieg doch auch mal nach Bali zum Walter und vielleicht gönn dir mal ein paar Zauberpilze oder mal ein paar andere Perspektiven. Lies mal ein Buch, was gar nicht deinen Interessen entspricht. Und ja, vielleicht schaffen wir dann so den Turn in die nächste Dimension, sage ich mal.
Bin ich voll bei dir. Ich finde all diese Ideen, all diese Geschichten, ich betrachte sie gerne als Werkzeuge. Und je nach Ziel, je nach Mission, solltest du deine Werkzeuge, deine Ideen, deine Tugenden ein- und aushängen können. Das heißt, das, was unsere Eltern glauben oder ihre Glaubenssätze, die vielleicht sehr von unseren abweichen, das sind bestimmte Glaubenssätze, die für eine bestimmte Situation sehr gut wirken. Das, dass die Regierung manchmal glaubt, was manchmal daneben ist, das sind Glaubenssätze, die für einen bestimmten Zweck sehr gut sind, aber für andere Zwecke eben auch nicht. Und genauso betrachte ich das alles. Und so versuche ich sehr offenen Geistes einfach mich zu fragen, wenn jemand eine andere Meinung hat, wofür ist diese Meinung gut? Weil irgendein Zweck wird sie haben, bloß nicht meinen Zweck. Und nur weil er jetzt nicht meinen Zweck hat, darf ich ihn nicht verurteilen. So denke ich am liebsten über diese verschiedenen Ideen nach. Das sind alles Werkzeuge, mehr nicht. Genauso sehe ich auch Ernährung. Leute streiten sich andauernd über Ernährung, was man essen sollte. Ich habe einige Freunde, die sind Karnivore. Ich habe einige Freunde, die sind komplett vegan. Und die streiten und streiten und streiten. Und ich denke mir, erstens ist jeder individuell. Und zweitens kommt es einfach darauf an, was du erreichen willst. Alle möglichen Diäten haben andere Vorzüge. Und manche finden die einen besser, manche die anderen besser. Und genauso wie es mit Nahrung ist, sehe ich es auch mit geistiger Nahrung, und zwar mit Ideen. Ideen sind wie Werkzeuge. Manche Ideen funktionieren sehr gut für bestimmte Probleme, manche sehr schlecht. Und wenn du anfängst, die Welt so zu sehen, dann hörst du auf, Recht haben zu wollen, sondern mehr Ideen danach zu urteilen, wofür sie eigentlich sinnvoll sind. Und dann entschärft man auch die ganze Streitkomponente, wenn es Sinn ergibt.
Ja. Ja, voll. Einmal das und auch, dass man halt, dass unterschiedliche Meinungen halt auch die Chance zur eigenen persönlichen Entwicklung halt bieten, indem man halt versucht, so wirklich mal empathisch zu sein und zu verstehen, also das ist ja eigentlich auch der Sinn von jemanden zu verstehen, sich in die andere Person hineinzuversetzen und zu überlegen, wie kommt der denn dazu, könnte der vielleicht sogar doch recht haben und falls nicht, dann, ich muss ja nicht jede Meinung übernehmen, die mir da so angeboten wird. Aber ich kann ja dann nachvollziehen, wie jemand dahin kommt und dadurch dann unser Miteinander fördern. Ich glaube auch, wenn man halt versucht, jemanden zu verstehen, kommt von demjenigen dann auch wieder ein Verständnis zu einem zurück. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir erzählt irgendwie, du musst jetzt wieder Fleisch essen, dann würde ich sagen so, nee, glaube ich eigentlich nicht. Aber wieso glaubst du das, dass ich das müsste? Und dann sagt er vielleicht irgendwann so, ja, warum lebst du denn vegan? Und dann könnte ich sagen, meine Meinung ist halt bei Ernährung, dass da auch eine dritte Partei mitspielt, nämlich das Tier so. Und ich glaube halt, wenn man in Deutschland im Supermarkt einkaufen geht und nicht irgendwie selber das Tier schlachtet, dann wäre, glaube ich, für die allerwenigsten dieser Lebensentwurf okay. So, aber klar. Vielleicht kann der andere mir dann sagen, ja, aber ich mache das so und so, ich habe hier einen Bauernhof und ich streichel das Schwein zu Tode und dann ist das auch super. Kann ich dann auch respektieren.
Ja, ich meine, jeder muss das finden, was für ihn selbst funktioniert. Und dabei immer die Offenheit beibehalten, dass man nicht unbedingt immer recht hat. Ich bin da, was das angeht, ein absoluter Fallibilist. Das heißt, ich glaube kategorisch nicht, dass ich jemals die ultimative Wahrheit gefunden habe. Ich gehe kategorisch davon aus, dass ich meine Meinung immer und immer wieder ändern werde. Weil man nie ganz an die Wahrheit gelangen kann, sondern immer nur Approximationen höchstens hat. Also genau wie es in der Wissenschaft ist, ist es auch in der Sphäre der Moral und in der Philosophie. Zu glauben, dass man irgendwann das Allerbeste gefunden hat und dass es nicht besser geht, ist jenseits von naiv.
Ja, denkst du denn, dass für jeden Menschen eine einzelne subjektive Wahrheit existiert oder gibt es halt auch eine objektive Wahrheit zu verschiedenen Themen?
Das macht eine unfassbar große Tür auf. Ja. Aber um es kurz zu fassen, ich denke gerne über Wahrheiten wie Werkzeuge nach. Wie gesagt, das wäre jetzt ein Podcast für sich. Ich glaube, dass es gibt schon eine objektive Wahrheit. Es gibt die Wahrheit, dass du und ich gerade einen Podcast machen. Wenn man das anzweifelt, dann haben wir gar keine Basis für irgendeine Diskussion. Das ist ein bisschen die Ich-denke-also-bin-ich-Idee. Man kann nicht anzweifeln, dass ich denke. Jetzt könnte man sagen, das Ganze ist eine Simulation. Da würde ich sagen, gut, aber wenn wir jetzt so anfangen, da kommen wir nirgends hin. Glaube ich, wenn es um moralische Dinge geht, dass es da eine letztendliche Wahrheit gibt. Nochmal, ich glaube, Wahrheit stellt man sich am besten wie ein Werkzeug vor. Jede Wahrheit bezweckt irgendetwas. Aber eine ultimative Wahrheit, die immer unabhängig von jeder Situation gilt, weiß ich nicht. Kannst du mir eine nennen?
Nee, aber ich denke, dass man das vielleicht, also ich sehe das so ein bisschen mathematisch, dass wenn man halt einen Definitionsraum aufmacht, wie jetzt die natürlichen Zahlen oder so, mit Regeln versehen, dann ist 1 plus 1 immer 2. Aber es muss nicht sein, dass das allgemein gültig ist oder objektiv korrekt ist, wenn wir halt, keine Ahnung, komplexe Zahlen dazu nehmen oder halt Regeln definieren.
Ja, aber
definieren.
Ich meine, 1 plus 1 ist 2, ja. Es gilt in dem Kontext der Nicht-Quantenwelt. Also auch das ist eine Wahrheit, die funktioniert in der Sprache von Mathematik unter normalen Annahmen. Aber in der Quantenwelt ist 1 plus 1 nicht 2. Also man sieht, auch da ist es keine letztendliche Wahrheit, die quasi überall im Universum gilt. Auf der kleinstmöglichen Ebene gilt es schon mal nicht mehr.
Deswegen meine ich ja, dass eine Wahrheit aus meiner Sicht immer abhängig ist von dem Raum, in dem wir uns befinden und in dem wir diskutieren.
Vom Kontext. Genau, da bin ich voll bei dir. Also es gibt Richtlinien und Prinzipien, an denen man sich ungefähr halten kann, aber nochmal, eine Wahrheit, die immer universell gilt, aufzustellen, ist fast unmöglich. In fast jeder Hinsicht. Ja, man darf man lügen, selbst sowas Einfaches. Darf man lügen? Ich würde sagen, so grundsätzlich nicht. Aber ich habe es letzten Podcast gehabt, was von Anne Frank bei dir im Keller hockt und ein Nazi-Offizier klopft an. Darf man jetzt lügen? Ich meine, grundsätzlich nicht, aber in diesem Fall wahrscheinlich schon. Du siehst also, es ist nie so schwarz-weiß, es hängt immer davon ab, was gerade passiert.
Ja, genau. Ja, ich komme darauf, weil ich das letztens auch in einem kurzen Podcast-Ausschnitt von so konservativen Christen irgendwo gesehen habe, dass es total teuflisch und gefährlich wäre, den Menschen zu erzählen, dass jeder seine subjektive Wahrheit hat. Und die haben halt propagiert, es gibt nur eine einzige Wahrheit, so, und diese Wahrheit ist halt Gott. Und sobald man anfängt, den Leuten zu erzählen, du kannst dir deine eigene Wahrheit erschaffen, wäre das schon teuflisch, weil das irgendwie die Natur der Sache zerstört. Das ist irgendwie so ein bisschen bei mir hängen geblieben.
Ich bin da teilweise der Meinung, im Sinne von, ich glaube, dass wenn man eine Reihe von Wahrheiten hat, dann sollten sie zumindest in sich logisch und schlüssig sein. Und man sollte nicht verschiedene Wahrheitskriterien haben. Das bringt uns in die Epistemologie, worüber wir auch gerne sprechen können. Aber grundsätzlich sollten Wahrheiten gewissen objektiven Kriterien unterliegen. Also A kann nicht gleich B sein, da müssen wir schon mal drauf einigen, ansonsten ist es schwierig. Ich bin zum Beispiel nicht dafür, dass Leute sich, in Amerika gibt es diesen Streit, dass man sich quasi als alles Mögliche identifizieren kann. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Huhn, bin ich jetzt ein Huhn? Ich bin nicht der Meinung, dass du es bist. Ich bin der Meinung, dass du es gerne denken kannst. Und das ist ja auch dein gutes Recht. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie Huhnsprache für dich lernen, weil du meinst, dass du ein Huhn bist. Es sei denn, du kannst mich rational davon überzeugen. Also wir sollten schon die Möglichkeiten haben, die wir besitzen, um Wahrheit so gut wie möglich zu greifen. Und dafür finde ich Epistemologie, also ist eine Sparte der Philosophie, die sich mit den Kriterien für Wahrheit beschäftigt, ein relativ gutes Mittel. Rationalität ist auch was sehr Gutes. Du solltest keine Wahrheit vertreten, die offensichtlich in sich selbst zusammenbricht und sich selbst dreimal ins Bein schießt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Christen zum Beispiel die letztendliche Wahrheit gefunden haben. Da bin ich auch gegen. Nee. Es ist ein schlüpfriges Thema.
Ja, voll. Ja, ich finde das auch so ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite, okay, hier in dem Podcast geht es ja auch um Paradoxes, das trifft sich ja wieder gut, aber irgendwie haben die Leute ja meiner Meinung nach recht damit, wenn sie sagen, okay, in meiner Welt ist es aber so, dass ich jetzt zum Beispiel ein Mann bin anstatt eine Frau. Kann ja auch objektiv gesehen vielleicht möglich sein in Einzelfällen, so, warum nicht? Aber sollten wir dann jetzt halt das überstülpen über die Wahrheit, über die kollektive Wahrheit der Deutschen zum Beispiel und ein Gesetz erlassen, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann? So, das ist dann schon wieder vollkommen idiotisch. Also ist halt einfach fuschig, jetzt habe ich idiotisch gesagt, da möchte ich mich jetzt erstmal für entschuldigen, nein, Spaß. Aber es ist halt einfach so eine schwierige Sache und ich glaube, wenn man dann halt gerade in so Gebiete reinkommt, wie in die Juristerei oder so, da muss man halt schon sich orientieren an dem, was die viele subjektive Menschen halt als Wahrheit empfinden, und wenn das halt dann dem zuwiderläuft, dass du halt kein Huhn sein kannst, dann ist es halt so, leider.
Ich finde, jeder darf die eigene Wahrheit haben. Die Frage ist nur, ja, inwiefern muss ich an deiner Wahrheit partizipieren? Das ist die entscheidende Frage. Du kannst alles glauben, was du willst, und was du in deinem Schlafzimmer machst, das interessiert mich doch gar nicht. Aber wenn du mir jetzt vorschreibst, dass ich jetzt irgendwelche Vokabeln für dich auswendig lernen muss, für wie du dich gerade identifizierst, da hört es bei mir auf. Weil jetzt hast du in meine Wahrheit eingegriffen. Jetzt hast du deiner Wahrheit einen höheren Stellenwert gegeben als meiner Wahrheit. Und da kommen wir natürlich zu der Frage, wie misst man Wahrheit? Und da würde ich sagen, ja, da kommt Epistemologie ins Spiel. Wir brauchen Kriterien für Wahrheit, auf die wir uns einigen können. Und wir leben in einer Zeit, wo es wirklich schwierig ist. Früher waren wissenschaftliche Kriterien relativ gut. Heutzutage werden selbst diese teilweise untermauert. Aber ja, das ist ein komplexes Thema.
Ja, da können wir auf jeden Fall auch nochmal eine neue Folge zu aufmachen, so was mit der Wissenschaft passiert oder was mit der Gesellschaft passiert. Aber vielleicht noch schon noch so irgendwie so eine Einschätzung, dass man, was würdest du sagen, was ist passiert auch in Deutschland, dass wir jetzt halt zu solchen Diskussionen gekommen sind, und warum machen wir das überhaupt? Also wo kommt das her? Warum passiert das gerade bei uns? Warum passiert das in Amerika? Was ist das für ein interessanter Trend? Was steckt dahinter?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich das freestylen kann, aber ich probiere es einfach mal. Nietzsche hat gesagt, dass Gott tot ist. Was er damit meinte, war nicht der buchstäbliche Tod Gottes, sondern dass die Wissenschaft die Idee Gottes erledigt hat. Und dadurch hat er zwei Konsequenzen vorhergesagt. Einmal, Menschen werden von extremen Ideologien besessen werden oder sie werden zu absoluten Nihilisten. Also einmal gibt es die Idee, nichts hat Bedeutung mehr, weil selbst das, woran wir am meisten und am festesten geglaubt haben, nämlich Religion und Gott, das hat sich als Lüge entpuppt. Also glaube ich an gar nichts mehr. Oder, und das ist die wahrscheinlichere Variante, Menschen können nicht leben, ohne an irgendetwas zu glauben. Und wenn es keinen Gott mehr gibt, dann kannst du im Grunde an alles glauben. Alles, was irgendwie ein bisschen an irgendwelche Triebe in dir appelliert. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Dinge, die früher nicht den Stellenwert einer Ideologie hatten, sind zur Ideologie geworden. Zum Beispiel, was man isst. Hättest du einem Nietzsche gesagt, du, Leute werden sich gegenseitig fast töten darüber, was man isst, würde er sagen, wie hat Essen den Stellenwert von Religion einnehmen können? Es ist ja quasi eine Religion geworden. Oder Klimawandel, Leute. Die sind bereit, auf die Straßen zu gehen und buchstäblich ihre Hand da festzukleben. Und dich daran zu hindern, vielleicht ins Krankenhaus zu kommen. Warum? Das ist fast religiöser Fanatismus. Und das ist das, was Nietzsche vorher gesagt hatte. Leute werden sich neue Sachen suchen, weil sie Identität brauchen. Leute wollen irgendwie jemand sein. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz viele Ideologien gibt, die gerade rumschwören. Ich stelle es mir vor wie kleine Teppiche des Zeitgeists. Und je nachdem, wie du veranlagt bist, setzt du dich hier oder da drauf, weil Leute Identität brauchen. Menschen brauchen das. Das sieht man zum Beispiel bei den Muslims. Die haben immer noch ihren Glauben. Und gerade in Indonesien gibt es sehr viele Muslims. Du wirst selten einen Muslim sehen, der eine sehr starke Ideologie außerhalb der eigenen Religion vertritt. Warum? Weil diese Ideologie schon bei ihm vergeben ist, durch seine Religion. Aber Menschen, die es nicht haben, die suchen nach einer Identität. Und deswegen suchen die sich irgendetwas, ob es der Sport ist, ob es das, was man isst, ist, ob es irgendwelche anderen ist, ob es irgendwelche rassistischen Ideologien sind, wie bei den Nationalsozialisten. Leute brauchen irgendwas, woran sie glauben können. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade in der Gesellschaft wahrnehmen. Leute suchen Identität und Leute, egal wie abstrus diese Ideen sind, es wird Leute finden, geben, die sich auf diesen Metateppich setzen.
Ja, ich glaube, dass es da wahrscheinlich auch Kreise gibt, die das halt, diese Situation von Glaubenslosigkeit halt benutzen und den Menschen das halt auch, das sieht man jetzt ja auch schon sehr, sehr früh, mitteilen, dass sie halt nichts wert sind im Prinzip, dass sie an nichts glauben können, aber gleichzeitig, oder dass sie auch total schlimme Menschen sind, weil sie den Planeten zerstören und die Lösung dafür ist, einfach sich seine eigene Realität zu schaffen, was dann so pseudo-individuell ist, weil man ja dann im Prinzip trotzdem sich dieser neuen Ideologie halt verschreibt. Und ich denke halt, oder ich frage mich halt, wie, ob das funktionieren kann langfristig und weil wir jetzt ja, glaube ich, gerade in Deutschland noch relativ am Anfang von dieser Entwicklung sind und noch nicht so absehen können, was passiert in den nächsten 10 Jahren mit den jungen Leuten auch, die jetzt damit tagtäglich irgendwie konfrontiert sind und das hat ja auch schon Einzug in den Schulen, dass du halt zum Beispiel die Gendersprache halt benutzen sollst. Finde ich auf jeden Fall spannend, wenn man sich solche Fragen stellt und auch vielleicht ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft schafft, aber auch nach Alternativen sucht. Also was können wir denn machen, um das zu erhalten? Weil ich finde, das ist auch ein bisschen tricky teilweise damit zu debattieren, weil es ja durchaus Punkte gibt, wo sie recht haben. Also zum Beispiel bin ich der Meinung, dass eine Familie aus einem Homo-Ehepaar einem Kind genauso viel Liebe schenken kann wie eine normale Familie, sage ich mal. So. Und wenn du jetzt aber halt hingehst und öffentlich sagst, so, ich finde das nicht gut, was hier gerade passiert mit dem Thema Gendern oder mit, dass man halt Kindern schon im jungen Alter vorschlägt, du könntest halt eigentlich auch ein Mädchen sein, bevor sich die eigene Persönlichkeit überhaupt irgendwie bilden konnte, dann ist man ja sofort der Feind. So. Und wie schafft man das dann wieder auf so eine rationale Ebene zu kommen?
Ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann ein bisschen spekulieren, aber ich meine, Leute müssen wieder lernen, kritisch zu denken. Das ist die wichtigste Fähigkeit, die du in der Schule bekommen solltest. Denn es werden immer irgendwelche Ideologien, die zum Zeitgeist passen, rumflattern. Und wenn Menschen kritisch denken könnten, wäre es ja völlig egal, welche Ideologie gerade die über den Tisch kommt. Das ist die Fähigkeit, die heute fehlt. ich versuche damit in meinem Podcast einen kleinen Beitrag in diese Richtung zu leisten. Ich will auch gar keine Position in diesen ganzen Debatten einnehmen. Ich bin einfach nur dafür, dass man rational über Dinge nachdenken sollte und dass die Debattenkultur nicht verloren gehen sollte. Ich mag nicht, dass man irgendetwas kritisiert und dann heißt es, du respektierst diese Menschen nicht. Und man denkt, ich habe nichts über Respekt gesagt. Ich habe irgendwas Sprachliches kritisiert und das heißt, ich respektiere Leute nicht und werde direkt verteufelt. Diese ganze Cancel Culture finde ich absolut schrecklich. Jeder Mensch sollte sagen können, was er will und er sollte dafür und sollte eine Debattenkultur geben. Aber diese Kultur, dass man einfach Leute cancelt, weil sie nicht deine Meinung vertreten, das schmeckt mir vorne und hinten nicht. Ich habe auch keine konkrete Lösung für dieses Problem, außer dass ich mit meinem Podcast versuchen werde, eine Debattenkultur wiederherzustellen und für Rationalität zu plädieren und für Offenheit. Ja. Und natürlich, was ich nicht mag in diesem Streit ist, wenn du irgendwas dagegen sagst, gehst du immer direkt als jemand, der keinen Respekt für Menschen hat, was überhaupt nicht freundlich ist. Das finde ich absolut respektlos, dass man immer damit direkt betitelt wird, weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Weshalb ich auch vorsichtig bin, in dieses Hornissennest zu treten.
Ja, ich auch. Also ich kann das gut verstehen und manchmal denke ich mir auch so, vielleicht hast du dich da jetzt ein bisschen zu krass ausgedrückt oder vielleicht möchtest du da gar keine Position beziehen, so wie du das auch gerade gesagt hast. Aber dann frage ich mich manchmal auch, müsste man nicht genau dann das machen, wenn ich mich schon frage, selbst wenn ich jetzt nicht ultra krass gebildet bin in bestimmten Thematiken, darf ich dann nicht trotzdem halt meine Meinung dazu haben? Die kann ja auch gerne falsch sein. Aber wir brauchen doch auf jeden Fall den Raum, dass ich das sagen kann.
Das also auf zum jeden Beispiel, Fall.
Ja, das also das sowieso, aber es ist auch alles so hoch politisiert, das hast du ja eben auch schon gesagt beim Thema Essen. Wenn du so und so isst, dann bist du automatisch ein Grüner zum Beispiel oder was weiß ich, oder ein Linker. Oder wenn du ein BMW fährst, dann bist du automatisch ein super krass konservativer Klimakiller oder so. Und das fehlt mir halt auch so ein bisschen, dass man halt einfach mal sagen kann, zum Beispiel bei dem Thema, Klimawandel, habe ich gerade einfach keinen Bock drauf, interessiert mich nicht, ist nicht mein Fachgebiet, so, das können andere machen und ich habe da einfach mal keine Meinung zu. So, ich weiß selber noch nicht so genau, wie ich mich da verhalten möchte. Muss ich mir das jetzt alles reinziehen und mich da positionieren oder möchte ich sagen, vielleicht wäre es auch mal schön, einfach in Ruhe gelassen zu werden mit verschiedenen Themen oder halt die Experten aus verschiedenen Bereichen ranholen und die diskutieren lassen. Ach, das ist so ein Herzschmerz, den ich noch so ein bisschen habe und wo ich noch nicht genau weiß, wo ich dahin will.
Ich glaube, man muss die eigenen Energien schützen. Du solltest dich den Sachen widmen, die dir Spaß machen und die dich nicht leersaugen. Wenn ich jetzt, mache nicht bei irgendwelchen Gender-Debatten mit, weil es mich einfach geistig auslaugt. Es interessiert mich einfach nicht genug. Und ich habe meine eigenen Themen, ich habe meine eigenen Dinge, die ich in der Welt bewirken möchte. Das heißt nicht, dass ich keine Meinung dazu habe. Es heißt nur nicht, dass ich in dieses Minenfeld treten möchte jetzt gerade. Genau, also man muss immer die eigenen Energien schützen, ansonsten wirst du eine eigene Mission nicht austragen können.
Das ist gut. Ja, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen und mitnehmen. Ich glaube auch wahrscheinlich die Zuschauer, so ein bisschen was konnten sie wahrscheinlich mitnehmen aus unserem Gespräch, das möchte ich doch hoffen. Und ich habe immer so eine abschließende Frage, die ich eigentlich jedem stelle, weil der Podcast hier soll auch so ein bisschen halt Veränderung bewirken oder für Veränderung stehen. Und daher wäre jetzt noch meine Frage zum Abschluss an dich. Wie oder welches Tool gibt es? Wie kann man die größte Veränderung für sich selbst, also persönlich, aber vielleicht auch gesamtgesellschaftlich bewirken?
Ich würde sagen, werde in einer Sache kompetent. Denn ohne Kompetenzen bist du höchstens jemand mit Herz, aber ohne Hebel. Das heißt, wenn du etwas in der Welt bewirken willst, dann solltest du in irgendeiner Sache gut sein. Ansonsten kannst du nichts bewirken. Wenn du jetzt irgendwie die Umwelt retten willst, was ja ein nobles Vorhaben ist, du kannst dich auf die Straße kleben, aber inwiefern hilft das tatsächlich der Umwelt? Ich meine, wenn ich jetzt gerade auf dem Weg ins Krankenhaus bin, weil meine Frau, weil ihre Fruchtblase geplatzt ist und du immer auf der Straße klebst, dann werde ich bestimmt nicht hinterher ein Bekehrter. Von daher, baue Kompetenzen auf. Wie löst man tatsächlich das Klimaproblem? Ich würde sagen, unter anderem durch Technologien. Wir haben ein Ressourcenproblem und ein Energieproblem und das Ganze muss berücksichtigt werden. Und wenn du wirklich, wirklich irgendwas in der Welt lösen willst, dann baue Kompetenzen in irgendeiner Sache auf. So löst du Probleme. Werd erstmal ein souveränes Individuum. Hör auf, immer die Schuld bei anderen zu suchen. Ich würde die zwei Sachen. Baue Kompetenzen auf und nimm absolut Verantwortung für alles in deinem Leben. alles, was in deinem Umfeld passiert, und mach niemals andere dafür verantwortlich. Und es ist sehr leicht, andere für alles verantwortlich zu machen, aber du wirst zudem gerade in der Welt was bewirken, zu dem du Verantwortung übernehmen kannst. Und die mächtigsten Leute, und ich meine mächtig im allerbesten Sinne, die, wie Mahatma Gandhi, Mutter Teresa, diese Leute haben nicht andere Schuld gemacht für irgendwas. Die haben nicht gesagt, das liegt an meiner Hautfarbe oder ich bin ein Opfer oder irgendwas. Die haben einfach die Eier in die Hand genommen und irgendwas verbessert. Und wie haben sie es gemacht? Durch Verantwortung und Kompetenzen.
Nice. Ein wunderbares Schlusswort. Ich kann gar nicht mehr reden. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst heute. Und genau, die Zuschauer sollen natürlich auch bei dir vorbeigucken. Walter James, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, glaube ich, ne, alles.
Genau, Mondlandung.
Natürlich verlinkt unten.
Genau.
Bitte?
Mondlandung heißt mein Podcast, ist philosophisch.
Genau, Mondlandung. Genau. Mondlandung war ja auch fake, deswegen der Podcast auch. Genau. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Jo,
tschüss.
Danke dir.
Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.